Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Und dann Glas mit rein.
Meeple Porn.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder Meeple-Porn Donnerstag. Für die Meeple-Porn Hörer beim Podcast ist wahrscheinlich jetzt irgendwie Montag, wenn alle Zeichen auf positiv übereinstimmen, weil der gute Chris, also der Chris Turek, der ist nämlich im Urlaub, der ist nach Sri Lanka, ihr habt's mitbekommen. Das heißt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass am Montag die Folge, die ihr hoffentlich jetzt am Montag auch hört, auch Montag online ist. Ich habe das noch nie gemacht, aber der Chris hat mir ganz professionell einfach mit seinem Handy abgefilmt, wie er das so hochlädt. Aber jetzt kommt's. Ich habe heute nicht nur Selçuk dabei, sondern wir haben auch einen besseren Chris. Ihr wisst, immer wenn einer ausfällt, kommt öfter mal ein besserer Chris. Für mich muss ich dann auch die Szene nicht groß umstellen und deswegen haben wir heute den Chris von Victoria Pater am Straßenrand eingesammelt. Hier, hi. Heute. Schön, dass du da bist, Digga.
Ja, ich freue mich auch.
Ich glaube, wir haben noch nie was irgendwie zusammen gemacht oder so. Und es mussten mach das seit 2017. Wie lange machst du das seit 2013 16. oder seit, nee, wie 16, lange machst du 16. das?
Wir haben kurz vorher angefangen.
Ihr habt kurz vorher angefangen oder was?
2016
ja?
oder so.
2016, ja. Ja, guck mal, da sind wir ja ungefähr YouTube-mäßig irgendwie dann gleich alt, sage ich jetzt mal. Ja. Und freue ich mich auf jeden Fall, dass es jetzt aber so viele Jahre irgendwie da ins Ding gegangen sind und so. Ich sag mal, viele gute Podcaster arbeiten seitdem bei McDonald's, so wie Daniel, und sind jetzt nicht mehr hier mit am Start. So,
ne? Grüße gehen raus an Daniel.
Ja, Liebe gehen raus an Daniel. Warte, mal kurz Kerze an hier. Scheiß Feuerzeugsleer.
Chris, was war eigentlich deine Intention, als du mit dem Podcast, sag ich schon, mit dem Kanal angefangen hast?
Ja, wir wollten das irgendwie so zusammenbringen, irgendwie, ne? Das war ja damals mit Elli und die wollte halt viel mit Technik machen so und ich hatte dann gute Win-Win, also dadurch haben wir halt auch mehr gespielt. Technik interessiert mich ja zum Beispiel so gar nicht und ich wollte nur spielen und ich wollte mehr spielen und das ist genau das draus geworden.
Ja, aber es gibt ja so Leute, weißt du, die einen Leute, die spielen, ja. Die spielen für sich und wenn sie gefragt werden, irgendwo auf einer Messe oder was auch immer, irgendwo in einem Spieltreff, dann heißt es, ich kann dir ein Spiel empfehlen. Und andere Leute, die haben ja dieses, ich muss das nach draußen erzählen, was ich da erlebe und ich habe diesen Mitteilungsdrang. Hattest du Mitteilungsdrang oder hast du einfach nur gesagt,
ich glaube, das hat sich entwickelt. Ich habe das dann erstmal so hingenommen, dachte ich, okay, wenn du dafür mehr Spiele auf den Tisch kriegst, machst du das, dann kriegst du mal keine Birne rein. Und hab mich da am Anfang auch so, dachte ich, ach komm, nee, das muss nicht sein, so, ne? Und irgendwann dachte ich, okay, doch, irgendwie ist ganz witzig. Aber jetzt gar nicht so aus Mitteilungsdrang, sondern irgendwie hat es Spaß gemacht, so die Community wachsen zu sehen und immer so, ne, das war halt das Geile, so, ne? Und dann kamen dann irgendwann so diese Sonntagsstreams und das hat das Ganze dann irgendwie so noch so untermauert irgendwie. Und dann
ist, ich meine, damals gab es ja auch nicht viele Optionen halt eben. Da hat man sich halt eben auch Scheißkanäle wie deinen und meinen reingezogen, ne? Weil da gab es ja eigentlich nur Hunter und Kron. Der Brettspielblog hat vorher schon ein paar Schleichtiere quasi vor irgendwie rezensiert auf YouTube. Ja, und dann kamst du, dann kam ich. Ich glaube, als ich angefangen habe, warst du schon irgendwie bei 900 oder 1000 Abonnenten irgendwie oder so. Irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, du hast deine Twilight Imperium Links bei uns gepostet, um bekannt zu werden. Ich weiß
nicht. Ja, irgendwie sowas war das. Ja,
um bekannt zu werden.
Hätte ich das gewusst, dass du direkt hier so kommst, Alter, und
Digga,
Ich muss ja auch technische Schwierigkeiten. Ich muss ja irgendwie, glaube ich, ich muss mal gucken, Stream nochmal abbrechen hier oder wie oder was halt eben.
Stefan, jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Für was war Chris immer bekannt?
Digga, Chris ist ein absolutes Meme.
Nein, jetzt rede nicht. Korrekt, Alter, der Kaffeetrinker-Meme.
Er ist einfach ein Kaffeetrinker-Meme, so.
Blümchen-Tasse, Kaffee.
Oh Mann, Alter, ich habe immer so Bock gehabt auf Kaffee, weil er gesagt hat, erstmal einen Kaffee schlürfen und dann hat er ein Spiel nach dem anderen One-Take-mäßig durchgezogen. Aber du hast ja wirklich nur One-Takes gemacht, ne? Du hast ja gar nicht groß, ihr habt ja gar nicht groß geschnitten.
Rezensionen waren oft geschnitten.
Nee, ich meine deine zu Tisch war ja eigentlich so deine erfolgreichste Geschichte, die du gemacht hast. So.
Definitiv. Mache ich auch noch so, aber auch ganz sporadisch nur.
Da muss man ja auch einige Games für erstmal gezockt haben, damit sich so eine auf den Tisch Folge lohnt. Und dann muss man, und wenn man nicht mehr ganz so viel spielt, ist es dann ja auch so, dann verschleppst du das über ein paar Tage oder Wochen, die ganzen Games, und kannst dich dann vielleicht auch nicht mehr so gut erinnern, weil die Emotionen vielleicht nicht mehr so frisch sind zu den Games, oder du kannst dich an manche Einzelheiten nicht mehr erinnern. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, so halt eben, ja. Aber der Seltschuk hat das gerade eben im Pre-Stream schon gesagt, du bist ja so mittlerweile, du bist so kein Hustler, sondern so bist so ein Feel-Good YouTuber geworden.
Ja, total. Eigentlich, ne? Also ich mache nur noch dann, wenn ich Lust habe, und Zeit vor allem. Zeit ist eigentlich so das Ding. Lust habe ich eigentlich oft. Und dann fehlt die Zeit. Ne? Also ich habe jetzt auch noch irgendwie 2-3 Videos liegen gerade, die müssen irgendwie noch geschnitten werden, aber mal gucken.
Und für die ganzen Brettspieler da draußen, wie hoch ist dein Pile of Shame?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Also ich habe tatsächlich vorhin mal geguckt, was ich von der letzten Messe noch nicht gespielt habe. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Spiele.
Oh, das ist aber nicht viel.
Wie viel hast
du mitgenommen auf der letzten Messe? 5.
Ich glaube 20. What the fuck, Alter? Ich glaub, 20?
25 haben wir mitgenommen. Das war so ein Auto voll, tatsächlich, letztes Jahr. Und wir sind dabei dieses Jahr, also wir wollen eigentlich dieses Jahr definitiv weniger mitbringen. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber...
Aber ganz ehrlich...
Reden wir uns das ein.
Wie ist das denn so? Ich weiß nicht, du verfolgst ja, was wir so machen, ja auch nicht so sehr. Deswegen bist du uns auch quasi ein bisschen in unsere Venus-Fliegenfalle getappt und bist jetzt quasi hier und kollaborierst jetzt mit den Asozialen. Das Annommensforum wird morgen quasi brennen und du musst damit rechnen, dass die Leute mit Fackeln und Mistgabeln bei dir vor der Tür stehen, wenn du dein Impressum ordentlich führst mit Anschrift und so weiter, wie das bei mir öfter mal ist. Ich habe ja mittlerweile schon Strom vorne auf dem Zaun. Hat letztens den Postboten erwischt, halt eben fälschlicherweise. Aber wie machst du das mit der Messevorbereitung? So, wir haben mal angefangen, uns im Stream die letzten Jahre einfach mal durch diese Tabletop-Together-Tool zu klicken. Da kann man ja mal alle Neuheiten irgendwie sehen. Aber bei uns ist es dann irgendwie ein bisschen zum Meme geworden, dass wir seitenweise weg, 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 juckt nicht, Erweiterung, weg, kenne ich nicht, nur Englisch, nur Französisch, juckt, weg, dies, das und so. Ja. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen bitter. Hast du da irgendwie einen anderen Way to go oder machst du es auch über dieses Tabletop Together?
Ich nehme auch Tabletop Together und meine Ignore-Liste ist halt riesig groß. Ne? Und ich gucke mir auch nicht alles an. Ich klicke nicht auf jedes Spiel. Die Zeit habe ich auch nicht und auch die Lust nicht irgendwie. Und also ich habe so meine, ich filter ganz viel am Status irgendwie so, ne? Ab 6 nehme ich nicht, irgendwie ab 8 eher so 10, 12 so. Und dann Spieldauer, also wenn ein Spiel, sag mal, ab 10 ist und 30 Minuten dauert, dann weiß ich eigentlich, brauche ich es nicht. Also schon
so. Krass, Stefan, der setzt Filter und wir sind so dumm und klicken alles durch.
Ja, Sergio, das weißt du aber nur, weil ich nicht weiß, wie man Filter setzt.
Scheiße.
Wenn ich gefiltert habe, dann hast du immer gesagt, Digga, bist du dumm? Du hast das falsch gemacht. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und dann klicken wir einfach irgendwie immer nur alles weg. Und außerdem stimmt das gar nicht. Und ich glaube, die Demos und so, die sortieren wir ja schon eigentlich im Vorfeld immer aus. So Demos und Sachen, die Demos in diesem Jahr gar nicht erscheinen und sowas, so Zeug und so.
Ich will mal ganz kurz zurückspulen, weil ich ja ein uralter Victoria Pater-Gucker bin. Ich habe mal mitbekommen gehabt, oder das hast du irgendwann mal erzählt gehabt, so während irgendeinem Stream, glaube ich, dass du bist ja ins Brettspiel-Hobby reingekommen durch einen Brettspielladen sogar, ne? Du hast ja sogar einen Brettspielladen geführt.
Da war ich, war ich aber schon drin im Hobby zu dem
Zeitpunkt. Du warst schon aktiver Spieler, aber hast du irgendwann mal gesagt, ein Laden wäre eigentlich cool, damit Geld zu verdienen.
Ja.
Dann hast du aber irgendwann mal gemerkt, der Laden. Ja, ist so. Irgendwie willst du ja mit dem Ding auch vielleicht Geld verdienen. Aber auf jeden Fall, dann hast du gesagt, ich sag jetzt einfach mal, was ich noch so in Erinnerung habe. Hast du irgendwann mal, glaube ich, gesagt gehabt, dass dich der Laden dann mehr belastet hat, als du konntest halt weniger zocken? Also obwohl du eigentlich zwischen den Spielen standest, hattest du keine Zeit mehr zum Zocken.
Ich habe eigentlich zu keiner Zeit in meinem Leben weniger gezockt, als zu der Zeit, die ich den Laden hatte mit Spielen voll. Das ist so.
Korrekt. Ja. Und dann hast du den Laden aufgegeben und hast dann sozusagen den Kanal, glaube ich, angefangen, ne?
Genau, ein bisschen Pause. Also nach dem Laden habe ich bestimmt 2-3 Jahre gar nicht gespielt.
Krass.
Überhaupt keinen Bock drauf.
Der absolute Overload und danach hast du gesagt erstmal...
Über welche Jahre reden wir denn da so? Das muss dann ja 2013, 2000 oder
anders. Also der Laden, den hatte ich bis, oder wir hatten den bis 2007.
2007 habt ihr... 2007. Was war denn 2007 Spiel des Jahres, was? Digga? Was ist das für eine Zeit gewesen? So?
Was war euer Bestseller zu dem Zeitpunkt? Kannst du dich bestimmt noch daran erinnern?
Du hast wahnsinnig viel Siedler von Catan, Carcassons und Unos verkauft. Das ist halt, du hast halt auch die ganze Zeit Mist in der Hand. So. Ich meine, ich mag Carcassonne, den Rest nicht. Aber du machst die Kohle, machst du eigentlich mit Spielen, die du selber auf keinen Fall spielen willst. So, das ist das Problem. Wir haben auch noch Online-Versand gehabt und dann, das ist Wahnsinn. Du denkst irgendwie so nach 4 Wochen, denkst du, meine Güte, das muss eigentlich jeder Bürger so ein Siedler zu Hause haben, aber nein, du verpackst die Dinger weiter, so, ne?
Okay, dann hast du den Laden gehabt und jetzt nochmal, ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle ich jetzt anknüpfe, aber du hast dann irgendwann mal bist du in dieses, ich nenne es jetzt mal Rabbit Hole eingetaucht mit Wargames, ich weiß nicht, Coin Games.
Eigentlich schon früher, X. Ja, das war im Grunde schon vor dem Laden.
Also du warst schon immer addicted mit dem Zeug?
Ja, schon immer.
Also Wargames und Coin Games und 18XX, die gab es ja auch schon vor Siedler von Catan und so. Also früher... Früher hatten die ja auch gar nichts anderes, die Leute.
Also ich habe tatsächlich angefangen, so ernsthafte Sachen zu spielen. Das war so 84, das weiß ich noch. Da hatten wir so eine Rollenspielrunde, war die erste Edition vom Schwarzen Auge. Damit ging's.
Digga, bist du schon über 60 oder was?
Nein, ich bin 50. Das geht, ich war 12. Süße 12 oder 10. 10 war ich. Da habe ich Schwarze Auge gespielt.
Aber ich bin gerade so langsam im Kopf am Rechnen, aber es muss irgendwie stimmen.
Das stimmt.
Bei 84 bin ich geboren. Er war schon seine ersten Pen-Paper-Sachen am Dribbeln. Ja. Heilige Scheiße.
Ja, und dann kam halt, da waren halt auch immer ein paar Leute, die ein bisschen älter dabei waren, so die Oberstufenschüler irgendwie. Und die kamen dann an, immer wenn keiner was fertig hatte, so irgendwie ein Abenteuer. Die kamen dann an so mit Avalon Hill-Geschichten, so irgendwie Civilization, das ganz alte. Und sowas haben wir dann gezockt. Und so bin ich dann dabei geblieben irgendwie. Ne?
So glaubst du, sowas kann man heute noch zocken und das wird sich irgendwie noch cool anfühlen? Oder hat sich das wirklich bei diesen Wargames auch so... Ich meine, optisch haben die sich ja zurückentwickelt schon. Also es gibt ja ganz wenige, wo wirklich auch mal so ein bisschen auf Optik geachtet wird, weil es ja auch schon als sehr rudimentär gehalten wird und so. Aber haben sich denn so die Regeln da irgendwie weiterentwickelt? Es hat ja zum Beispiel... Wenn ich jetzt den ganzen Euro-Dinger und so denke, da hat es ja irgendwie auch so eine streamlinige Richtung irgendwie irgendwann genommen. Die Leute wollen immer alles noch mehr gestreamlined haben und es muss sich noch geiler und quicker irgendwie zocken. Gab es diese Entwicklung bei Wargames, Coingames auch irgendwie oder ist es einfach immer noch mehr Seiten und noch mehr Seiten und noch mehr
Seiten? Es gab immer neue Herangehensweisen, weil also du kriegst, sag ich mal, so mit einem klassischen Hex-Encounter-Wargame, so mit Strichmännchen drauf, kriegst du nicht ganz so viele Interessenten, das ist einfach so. Ne? Das ist, obwohl ich die Dinger mag. Aber es gibt ja Leute, die gucken sich das an, sagen, um Gottes Willen irgendwie. Ne?
Das ist doch Gatekeeping, ganz ehrlich. Die machen das doch extra hässlich.
Ja, das ist nicht nötig einfach, ne, für das Spiel. So, du hast halt auf so einer Map hast du unheimlich viele Infos drauf. Und da willst du auch nicht abgelenkt werden, ganz einfach. Du musst wissen, welches Gelände das ist. Du musst wissen, hier ist der Fluss, der ist so und so breit, die Bergsteigung irgendwie, dann musst du deine Truppen da hoch und sowas musst du wissen. Aber du musst halt keine Schafe vorm Haus da irgendwo stehen haben. So. Das braucht die Welt nicht dabei.
Aber ein paar Schafe auf dem Schlachtfeld ist auch schön.
Ja, das macht auch schon was her.
So ein paar Schafe machen das Spiel schon irgendwie geiler.
Ich bin mir nämlich ganz sicher, weil, wie du ja schon sagst, es ist halt eine Nische, sage ich jetzt mal. Ich meine, unser ganzes Hobby ist, glaube ich, im Vergleich zu allen anderen Hobbys auch irgendwie fast schon eine Nische. Aber das ist ja nochmal eine Nische in der Nische.
Ja,
und definitiv. Ich frage mich halt eben, ob man, wenn man da vielleicht gestalterisch einen anderen Weg gehen würde, ob man diese Nische noch ein bisschen aufbrechen könnte Leute reinholen könnte, weißt du?
Es gibt ganz viele Sachen. Also das war jetzt eine, wovon ich jetzt nur irgendwie, was es halt gibt. Aber es gibt eben auch ganz viele regeltechnische Ansätze, mechanische Ansätze, um das Ganze für andere Leute eben interessanter zu machen. So. Also, und das ging los mit den Coin-Sachen, die ja schon so ein bisschen, also ganz böse Zungen sagen, das ist ein Euro. Und aber eigentlich ja, ist es das auch nicht. Aber die sind schon ein bisschen abstrakter, sag ich mal, als so ein Hex-Encounter-Wargame, aber mechanisch anders. Dann gab es CDGs. Diese Card-Driven-Games, das war ja schon eine riesen Neuerung, dass du die irgendwie mit Karten und historischen Ereignissen die Sachen gesteuert hast. Und auch optisch tut sich da weiterhin unheimlich viel. Ne? Also das ist, Da geht's dann.
Hast du denn, ich habe es gerade eben im Chat auch schon mal gesehen, hast du denn so ein Lieblingsding? Weil, Digga, du hast ja wahrscheinlich, keine Ahnung, hundert oder 200 verschiedene Dinger schon gespielt. Teilweise konnte ich mir dein Gesabbel am Sonntag halt eben gar nicht reinziehen, weil für mich nicht ein einziges Spiel dabei gewesen ist, sondern ich auch an, zu dem Zeitpunkt halt eben, man entwickelt sich ja ein bisschen weiter, sogar ich minimalst, hatte ich auch teilweise gar nicht gerafft, wovon du da halt eben redest. Weißt du, man musste schon richtig deep in der Materie drin sein und du hattest ja auch eigentlich schon immer so den Ruf oder den Namen halt eben, dass du der Wargame-YouTuber bist. Und wenn ihr Bock auf so einen Content habt, dann kriegt ihr das auch nirgendwo anders im deutschsprachigen Bereich, außer ja, bei dir. Ja. Und das muss man auch sagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich ziehe mir viele von den Leuten nicht mehr so rein. Aber ich glaube, du bist auch bis heute immer noch so eigentlich der Einzige. Oder
es gibt noch einen, habe ich vor kurzem drauf, in den Nerd Workshop oder so.
Ist ein Kanal.
Ja, wenn Selçuk die nicht kennt, Selçuk lebt quasi im Internet.
Dann gibt's den nicht.
Ja, der macht viel GMT, musst du mal gucken. So, ja, was finde ich, also ich, richtig gut. Ich mag Coinspiele unheimlich gerne.
Und ich mag. Kannst du mal ganz kurz für Dumme, so wie wir jetzt. Also Stefan und ich sind ja dumm.
Counter-Insurgents.
Wenn du jetzt Coin sagst.
Ja.
Also unter Wargame können wir uns, glaube ich, was vorstellen. Diese ganze, keine Ahnung.
Hexfelder, wir haben Armeen und die verschiedenen.
Du hast Armeen, dann hast du einzelne Plättchen, da hast du dann irgendwelche Symbole drauf. Also Symbole, da sind ein paar Zahlen drauf, 3 und 4. 3 steht dann für Verteidigung, 4 steht für Angriff und so weiter und so Tabellen fort. Aber so, ja. was ist dann wiederum ein Coin?
Ein Coin spielst du mit einer bestimmten Spielerzahl, die solltest du auch nicht unterschreiten. Also eigentlich die maximale Spielerzahl, es gibt zwar Bots und so, hat mir aber nie Spaß gemacht. Das sind asymmetrische Spiele. Das ist praktisch designt worden, um Konflikte darzustellen, die eigentlich, also wenn zwei Armeen aufeinander clashen, dann sind die ja nicht immer ausgeglichen, aber schon irgendwie beide bewaffnet zumindest oder sowas. Mhm. Und bei einem Coin geht's dann zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Fire in the Lake nimmst, hast du Vietnam. Das ist zwar ein relativ großer Konflikt für so ein Coinspiel. Aber du hast halt auf der einen Seite den Vietcong, du hast die Amis und all sowas. 4 Fraktionen sind drin.
Genau,
Du hast völlig
unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten, die du hast.
Genau, es gibt hier die demokratische vietnamesische Volksfront, dann gibt's quasi den Vietcong gibt es noch. Und ich glaube, dann gibt es quasi noch den Südvietnamesen irgendwie sowas gab es, gibt's noch, und die Amis halt eben.
Ja, okay. Ja, und der Vietcong zum Beispiel ist dann, also während die anderen dann irgendwelche Offensiven starten und ist der Vietcong dafür zuständig, dass er eben seine so unterirdische Basen baut und im Wald da diese Ho Chi Minh-Fahrt und sowas sich dahin bastelt und so. Und dadurch hat jeder unterschiedliche Siegbedingungen. Ist im Grunde Root.
Also Root, ich wollte gerade, ist es mir direkt in den Kopf gekommen.
Das Ganze nochmal auf die Spitze gedreht. Root ist ja auch ein Wargame. So
ja.
Das ist ein Wargame. Sieht niedlich aus, aber geht um Krieg.
Man hat dann einfach gedacht, vielleicht verkauft sich Entlaubungsmittel auf Kinder aus dem Flugzeug zu schütten nicht ganz so gut. Wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen niedlicher. Und wie man ja auch gesehen hat, Root ist ja auch übelst durch die Decke gegangen. Bis heutzutage, ultra heftiges Game für ultra viele Leute, hat sich so einen richtigen heiligen Gral entwickelt. Mhm. Und vielleicht ist das sogar ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich so solche Games schon irgendwo Überschneidungen in unseren normalen Spielesektor irgendwie gefunden haben. Teilweise zumindest, weißt du?
Ja, das Überschneidung gibt es definitiv. Hatte ich jetzt am Wochenende erst, also auch nur ganz minimal. Aber ich habe, nachdem es 3 Jahre hier stand, dieses Gelehrten des Südtigris endlich mal gespielt. Fand ich total gut.
Ich habe gesagt, hast du nicht verstanden, nochmal?
Gelehrte des Südtigris.
Mhm, okay.
Also, fand ich richtig gut, hat mir echt Spaß gemacht. Und ich finde, das hat einen Ablauf wie ein Coinspiel. Also weil du auch immer von Wertung zu Wertung spielst. Du hast diesen Kartenstapel, der sich da also immer so runterzählt. Du weißt aber nicht genau, wann die Wertung kommen. Und genauso läuft ein Coin. Mhm. So, ne? Und das fand ich gut. Also es gibt immer mal wieder Sachen, die da so rüberplätschern.
Vorletztes Jahr, glaube ich, war das, wo Bloodstone ausgeliefert wurde. Es ist ja von Martin Wallace. Und das ist ja auch so eine Art Wargame Light, würde ich jetzt mal sagen, weil es halt so dran erinnert, so, mit diesen Steinchen, die halt auch ihre Werte haben und so weiter. Da habe ich auch gedacht, so, man kann es ja auch mit schönem Material machen und man hookt die Leute. Und du bist ja selber, du bist ja auch so ein Martin Wallace.
Ja, Fan. Absolut, absolut.
Also, hast du gezockt?
Das tatsächlich noch nicht, ist weil ja krass. Das kommt ja auch nicht so gut weg hier und da. Und ich hatte tatsächlich irgendwie mit ein, zwei Leuten das mal vorzuzocken. Und dann sagte der eine, ich habe es gespielt, ich bin eigentlich nicht mehr bereit, das nochmal zu spielen. So.
Ja, es ist sehr seicht auf jeden Fall.
Ja, genau. Und jetzt steht's hier noch, vielleicht kommt irgendwann mal jemand vorbei und sagt, boah, wollen wir Bloodstone spielen? Und
ja, aber guck mal, gebackt hast du es dann trotzdem oder wie oder was damals?
Ja, gebackt habe ich trotzdem, ja. Kann ich aber nichts anderes zu sagen.
Ja. wie macht man das, sag mal, wenn, ich meine, du bist ja die Anlaufstelle in Deutschland für, wenn Leute Bock haben auf Wargames, um sie Sachen empfehlen zu lassen. Wo holst du dir deine Empfehlung her? Guckst du dann auch amerikanische YouTuber? Bist du da im Bilde? Folgst du da bestimmten Verlagen auch regelmäßig? Und wie sind so... Also keine Ahnung, gibt's da jedes Jahr viele Neuerscheinungen auch, oder?
Ja, da ist viel los, da ist unheimlich viel los. Man kriegt das bloß von außerhalb halt nicht so mit, so, ne? Weil GMT ist der größte Verlag, ne? Das sind ja auch die Coins machen, aber die sind auf keiner Messe, die sind nicht auf GenCon, die sind nicht in Essen und sagen, brauchen wir nicht, das läuft auch so, ne?
Aber die verdienen sich doch eine goldene Nase. Jetzt überleg mal, wenn du das Material da drin siehst. Also ich meine, ich glaube, die Box ist da, glaube ich, noch mit das teuerste von allem, weil drinnen hast du ja nur noch Pappe.
Und ja, aber im Grunde ist alles nicht so teuer, was in so einem Spiel drin ist, ne?
Wenn du's schon, aber ich meine jetzt also gerade bei den Spielen ist es ja richtig übertrieben. Also da ist ja wirklich, die Gewinnmarge ist ja enorm hoch, aber die Auflagen sind immer sehr klein. Also wird da auch künstlich limitiert, hundertprozentig.
Nee, gar nicht mal, weil gerade GMT hat ja zum Beispiel, die haben ja seit Ewigkeiten schon, lange bevor es Kickstarter gab, hatten die ja dieses Project P500.
Das geiles, was der Udo quasi halt eben adaptiert hat und für die deutschen Versionen hier quasi macht.
Genau.
Für die Leute vielleicht interessant, der Udo ist nächsten Monat ist das sogar bei mir und wir werden mal über diese ganzen, das P-System und so einfach mal ein bisschen im YouTube-Video locker quatschen und so.
Das beste System, was es gibt für einen Verlag, ohne Scheiß. Du bist auf sicherer Bahn, alles läuft, die Spiele schon entwickelt, alles musst nur noch auf Produktion drücken und fertig ist die Geschichte.
Genau. Du kannst ungefähr abschätzen, wie das Interesse ist, irgendwie je nachdem, wie schnell oder wie langsam so eine Bestellung hochläuft.
Aber P500 heißt nicht, dass der Verlag genau 500 Stück
druckt. Nein,
er macht natürlich ein paar mehr.
Er macht dann auf jeden Fall mehr.
Aber ab 500 Stück
lohnt es nicht. Wird produziert. So.
Korrekt.
Ja, aber es sind halt andere Auflagen als jetzt Pegasus oder Feuerland machen. So, ne? Das definitiv.
Ja, aber du wirst auch die Wargames niemals irgendwo bei Mediamarkt oder sowas in der Krabbelkiste sehen. Also die Dinger, die gehen auf jeden Fall immer noch für gutes Geld weg.
Ja, definitiv.
Wie viele Spiele hast du im Regal, Chris, da hinten? Ich meine, hier sieht auch alles so heftig voll aus und ich bin ja gerade dabei, meine Sachen alle auszumisten mit einer kleinen YouTube-Reihe und möchte gerne auf, ich sag mal so, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, ist am Ende noch ein Drittel oder ein Viertel vielleicht von dem noch quasi da. Wie machst du das? Hast du überhaupt Moves, die Sachen auszuräumen oder?
Ich bin ja umgezogen vor 2 Jahren und da habe ich halbiert. Da habe ich die Hälfte weggehauen. Hatten wir uns ja vorhin schon unterhalten
kurz. Ja, sag mal, was die Hälfte ist.
Die Hälfte waren so 500 Spiele ungefähr.
Boah, Digga, von 1000 bist du auf 500 runter und ich versuche quasi von 200 so runterzukommen auf ein Drittel oder ein Viertel. Was dann ungefähr 60, 70 Spiele bedeuten würde halt.
Aber du musst dir das mal geben. Ich meine, wir haben uns auch vorhin noch drüber unterhalten, weil da ging es dann drum, ich habe dann gefragt, ob du es verkauft hast oder was hast du damit gemacht? Du hast ja gesagt, du hast es verkauft. Dann habe ich gesagt, und hat sich's gelohnt? Du hast gemeint, eigentlich habe ich einfach alles so gut wie möglich bei eBay reingehauen. Genau. 1 Euro Auktion und los geht's. Und für das Geld, was da geboten wurde, ist es weggegangen und dann hattest du die Scheiße weg. Genau diese Sache, die ich die ganze Zeit predige. Ohne Scheiß.
Genau,
Ballast ist weg.
Es musste auch einfach. Ich wollte umziehen langsam und ich habe gesagt, ich ziehe nicht mit den ganzen Spielen. Und das mache ich nicht. Okay, hätte ich vielleicht auch gar nicht hier rein dürfen. Das könnte natürlich auch sein. Und deswegen, und es war einfach, es tut aber dann auch irgendwann gut, irgendwie das.
100%.
Chris, ganz kurz zu unterbrechen, da fällt mir was ein. Hast du Victoria Patacon im November?
Ja.
Macht ihr da immer so eine kleine Verlosung oder so eine Versteigerung für einen guten Zweck?
Nee, tatsächlich
nicht. Wieso was? Weil ich meine, der Michael, der hat mich gemeldet und ich glaube, der geht auch auf deine Con und der hat sich bei mir gemeldet und ich hatte in meinem Stream, habe ich so einen 5-Euro-Stapel gemacht. Jedes Game, wo ich denke, okay, da kriegst du nicht mehr, nicht mehr als 5 Euro, lege ich auf diesen 5-Euro-Pauschalstapel und der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Digga, alles, was nachher überbleibt auf diesem 5-Euro-Stapel, ich nehme das für einen Fünfer pro Ding,
ja,
weil es ist wieder Con im November und da machen wir immer so eine Versteigerung und von der Versteigerung gehen die Gewinne dann quasi in Kinderschutz oder in irgendwas halt eben. Das ist ja nicht deine Con, ist, wo dann meine Schmutzgurken versteigert
werden. Das ist nicht meine Con, nee, das ist wie heißt, Caruta, meine ich, heißt das. Kaiserslautern unten an der Uni.
Ja, okay.
Das macht der jedes genau. Jahr.
Ja, ja, aber das ist natürlich ziemlich nice. Das heißt, alles, ja, was die Leute cool nicht haben wollen oder wo die Leute mir zu beschissene Angebote machen, wenn die sagen, hey, ich gebe dir ein 20 dafür und ich denke, hey, das 20 ist mir zu wenig, gebe ich dann nachher für einen Fünfer ab, wenn es dann doch keiner sich gemeldet hat, das mehr für ein 20 wollte. Ja. Aber das fand ich irgendwie eine ganz coole Idee.
Ja, das ist eine geile Aktion jedes Jahr, finde ich auch. Ja.
Über Spiele gleichzeitig haben die Leute auch gesagt, so, ja, spende doch die Spiele, weil ich gesagt habe, ey, was ich nicht verkauft bekomme, werfe ich weg, habe ich gesagt, so. Und dann haben die gesagt, ja, spend doch das an die Bücherei und spend das doch an die Jugendhilfe und so. Und du bist ja auch eigentlich so aus der Kinder- und Jugendhilfe, bist ja auch so ein kleines bisschen beruflich beheimatet, so wie ich das halt eben auch bin. Und ja, wie sind da deine Erfahrungen? Wenn ich das immer lese, das ist ja immer schnell gesagt, so, ne? Ja, spend das doch da und dahin. Meine Erfahrungen sind halt eben einfach, dass die Jugendhilfeeinrichtungen solche Sachen gar nicht wollen, Spielzeug spenden und so. Erstmal wird da oft einfach der ausrangierte Rotz, also den die eigenen Kinder ja nicht mehr haben wollen oder den nicht mehr gut genug ist, heißt ja es dann gib es doch den armen Kindern zu fressen, dann haben sie noch was damit zu tun.
Ja, genau, ne? Genau. Und das ist oft so, das ist echt oft so.
Und ich weiß, wir haben die Sachen danach, wir haben die gar nicht angenommen halt eben. Die Leute waren da total entrüstet. Was soll ich das jetzt wegschmeißen? Ich wollte doch ein guter Mensch sein und meinen Müll quasi hier sozusagen abspenden. Ja,
ist so mein Müll, Alter.
Mein Müll, ja, quasi abladen, den ich nicht verkaufen konnte. Und das muss man sich ja auch mal fragen. Die Leute haben anscheinend auch keinen Blick hinter die Kulissen. Du bist mit 12 Kindern auf der Gruppe, bist du quasi alleine im 24-Stunden-Dienst beispielsweise, Digga. Wie soll ich mich da hinsetzen, aus irgendeinem Müllstapel Imperial 2030 rausziehen? Die Gruppen sind oft gemischten Alters. Dann setze ich mich vielleicht mit den Teenagern hin, nachdem ich eine Stunde lang das Ding gebüffelt habe. Die haben möglicherweise keinen Bock. Vielleicht kriege ich sie sogar aber begeistert, Imperial 2030 zu zocken. Und dann nehme ich mich 5 Stunden aus dem Dienst raus. Was machen die anderen Kinder in der Zeit, die auch Belange und so weiter haben? Es ist einfach so, die Leute denken manchmal so unrealistisch. Und dann wirft das natürlich in dem Moment einen schlechten Charakter auf dich, wenn du sagst, ja, ich werf die Dinger lieber in den Müll, bevor ich die irgendwohin spende, ne? Oder? Ich meine, wie ist da deine Erfahrung?
Ja, man muss ja gucken, wo du sie hinspendest, so, ne? Also, wir hatten auch ab und zu mal Spenden, so, aber also ich kann mich gar nicht an Spielspenden erinnern bei der Arbeit, muss ich sagen. Ich habe mal Spiele gespendet, als ich irgendwo angefangen habe, habe ich die mitgebracht. Das war irgendwie kurz nach dem Laden, dachte ich, hier komm, ich habe noch einen Haufen von diesen Kosmos-Mitspringen-Spielen, die habe ich dann mitgebracht, aber die waren auch alle neu eingeschweißt, das war halt kein Ranz so. Ne?
Ja, ja, das nimmt man dann natürlich Gedanken an. Wenn es neu ist, dann hat man irgendwo noch einen Wert. Aber wenn du jetzt wirklich die abgewrackten und die abgenudelten Spiele hast, die will auch keiner mehr.
Ohne Farbwürfel und sowas irgendwie so, das ist
klar, und dann sagst du noch, keine Ahnung, ob es vollständig ist.
Ja, genau.
Ich finde es sogar immer cooler, wenn du wirklich deine eigenen Games mitbringst, auf die selber auch Bock hast und den Kids dann so deine eigene Begeisterung zeigst und das zum Beispiel, was mega geil angekommen ist, zum Beispiel, kennst du Rums voll auf die Krone? Ist so ein Schnittspiel mit so Würfeln. Wird in der Mitte wird der Karton aufgebaut und du hast so Neopren-Playmats mit so einem Spielplan und dann baut dahinter jeder mit so verschiedenen Würfeln. Es gibt dann, jeder hat Orks und Zauberer und keine Ahnung und hat dann einen König und der wird in dieser Burg platziert, der ist aufgemacht und alle anderen Würfel kannst du wie so eine Mauer machen oder alles drum und dran.
Ja,
und dein Ziel ist es halt, dass du den anderen König rausrumsen musst und die Würfel, wenn du sie schnippst, sind sie danach tot oder sie sind erschöpft oder haben irgendwelche Fähigkeiten, je nachdem, wo auf welcher Seite sie quasi liegen bleiben. Dann den Zauberer kannst du nochmal schnipsen und dann der Drache und so. Und da, das haben die Kinder gefeiert wie Sau. Und da war ich nach 2 Jahren war ich weg und die Kinder haben das da immer noch gespielt so. Und habe ich dann auch da gelassen so, ne? Aber
ja, da kriegst du Leute dann mit so, ne? Mit sowas irgendwie. Und ich bin jetzt ja eher individuell unterwegs inzwischen beim Job, dass ich irgendwie mit Leuten alleine dann unterwegs bin, so Einzelsituationen. Aber auch da kriege ich Spiele zum Teil.
Arbeitest du jetzt mit Erwachsenen oder mit Heranwachsenden jetzt
zusammen? Nee, Erwachsenen, alles Erwachsene.
Schon komplett Erwachsenen im Hilfekontext halt eben so. Ja, aber das ist auch eine geile Sache. Ich hätte da auch Bock drauf. Wenn ich nochmal wieder eintauche in den sozialen Beruf, dann werde ich das auf jeden Fall auch irgendwie mit keine Ahnung.
Ich kann das wirklich nur empfehlen, echt. Also, weil ich habe ja auch lange gesagt, irgendwie auf keinen Fall überhaupt mehr sozialer Bereich, aber so geht das, ja.
Chris, bist du nicht auch mal in die Brettspiel-Szene auch beruflich mal reingerutscht, außerhalb von einem Laden, dass du da mal irgendwie verlagsmäßig sogar gearbeitet hast?
Ja, auch immer noch. Auch.
Immer noch? Also immer noch. Bist du immer noch tätig?
Ja.
Kann man fragen, wo?
Ich mache einmal viel für Spielworks, also nicht angestellt, ich mache so Freelancer, ne? Ich habe so ein Kleingewerbe angemeldet und mache Übersetzung, Lektorat und Spielentwicklung.
Welche Spieler waren so die letzten, an denen du gearbeitet hast?
Also bei Limit, was jetzt bei Spielworks kommt, da habe ich die Übersetzung gemacht. Dann Neither King Nor God bei Sound of Drums kommt das jetzt raus. Sieht auch sehr gut aus, dass das auf der Messe steht. Da habe ich die Spielentwicklung gemacht. Also mit Uwe Valentin, das sind alles, also Uwe Valentin, Uli Blendemann, die kenne ich halt alle aus der Ladenzeit noch so. Ne? Da hatten wir damals schon zu tun, das sind alles so Urgesteine der Brettspielszene. Die
Silberrücken der Szene sozusagen.
So, genau. Was? Genau, und irgendwie so hat sich das dann...
Wie ist da so die Timeline, wenn du da so ein Projekt irgendwie bekommst, sagen sie dann irgendwie, keine Ahnung, das Ding muss in den nächsten 8 Wochen durch sein oder bekommst du da...
Das ist schon ein bisschen mehr Zeit, eigentlich so, weil du kriegst das auch früher zu fassen, so. Nächste Messe ist immer schön, so, ne, aber es gibt halt auch Projekte, an denen da hast du Zeit, ein bisschen einfach mehr, so, weil die neben 18 Saxonia bin ich jetzt gerade noch dran bei Spielworks, da mache ich auch die Spielentwicklung, da sind wir jetzt fast fertig. Sind so die letzten Zügen mit der Grafik und da haben wir, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre. Aber da war eben auch Zeit, so, ne? Viele Testspiele, gucken, was kannst du besser machen, was kann sich ändern.
Du bist da quasi auch Brettspieldesigner, so wie officially, so wie Selchuk und ich dann, oder was? Oder
also nicht Autor, sondern irgendwie, ich mache da mit dem Autoren zusammen und Testspielern so diese Weiterentwicklung.
Ach so, okay, Weiterentwicklung, Übersetzung halt eben so drum dran. Aber ja, hast du denn vielleicht da, ich meine, dadurch, wenn man da schon mal ein bisschen drin hängt, kriegt man dann auch nicht über die Jahre irgendwie auch mal Bock oder hat so Ideen, auch mal was zu machen und ich finde immer, man sieht so viele Spiele, die zockt man, die sind eigentlich nicht schlecht, aber die haben so viele Schwächen und dann denkt man, wenn man das noch anders machen würde und das noch anders machen würde, das noch anders, könnte das eigentlich so ein geiles Ding sein, was für mich perfekt so passend ist oder so. Würdest du es ausschließen mal oder hast du da vielleicht sogar schon mal an irgendwas vielleicht gearbeitet? Oder?
Habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht irgendwie. Ich habe nie was gemacht und nie drüber nachgedacht, das mal machen zu können, irgendwie ein Autor. Also ich
meine, jetzt bist du ja nicht mehr so weit davon weg, halt einfach. Also kommst du mal näher ran. Halt, das ist eigentlich das Einzige, was dir dann noch fehlt auf deiner Visitenkarte, oder? Im Grunde ja. Spieleladen, Spiele-YouTuber und mit bei Spieleentwicklung dabei, dann bist du hier Lektorator und Übersetzer und dann brauchst du eigentlich nur eine Bombe. Chris, wir kochen da was zusammen, ich sag's dir. Ich hab da ein paar Sachen, Ding, da schreiben wir einfach deinen Namen drauf, weil Selchuk und mein Name ist quasi verbrannt, Digga. Ich hab da einige fertige Sachen, da kochen wir richtig was, Digga. Das verkaufen wir einfach als dein Ding, Alter. Du kriegst einfach deinen Share und gut ist. Und wir erzählen nie einem davon, dass wir da, dass alles von uns kommt.
Okay. Ich habe ja letztens mal im Podcast drüber gequatscht gehabt. Da sind auch viele Leute drauf eingestiegen, auf die, ich sag jetzt Diskussion, aber so auf das Thema. Hab ja gesagt, irgendwie dieser Brettspiel-Eskapismus, den man so am Anfang geil gelebt hat, weil man neu im Hobby war und so weiter, ist ja super geil gewesen. Du hattest so eine große Welt und irgendwann mal bist du ja immer tiefer reingekommen und dann warst du dann immer selektiver und selektiver. Und jetzt bist du an einem Punkt angekommen, wenn du dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahre im Hobby bist. Jetzt guckst du dir halt natürlich auch Neuheiten an. Und ich habe zum Beispiel letztens gesagt, ich fühle mich übelst abgehängt. Also ich finde für mich selber, finde ich nichts mehr groß innerhalb von der ganzen Szene, von den Spielen. Und jetzt mal aus deiner Sicht, ich weiß, du bist jetzt natürlich in einem ganz anderen Genre unterwegs oder so, aber du hast ja auch irgendwann mal auch den Bezug dazu gefunden, dass du sehr viel Euros gezockt hast. Du bist ja auch dann sogar, ich kann mich noch daran erinnern, als Mirko bei dir Cthulhu Wars angeschleppt hat und du warst übel skeptisch und hast dann gesagt, boah, was soll ich jetzt hier Miniaturen schubsen? Und dann warst du aber fett begeistert davon.
Beim ersten Abend nicht, da habe ich gesagt, brauchst du nicht wieder mitbringen.
Echt?
Tatsächlich, ja, ich fand's richtig scheiße. Ich fand's richtig schlimm. Und also es hat sich entwickelt und wir haben es halt immer noch, versuchen wir nochmal, dauert ja nicht so lange und das wird mit jedem Spiel besser. Inzwischen, ich habe tatsächlich überlegt, es mir nochmal zu kaufen. Ich finde es richtig gut.
Mir ging es genau wie dir beim ersten Match, ich konnte da gar nichts mit anfangen und irgendwie hat es auch gar nicht so übel gescheppert und irgendwie, Aber dann hat es dann, als die deutsche Version dann mal am Start war und ich die deutsche Version gezeigt habe, hat alles auch ein bisschen mehr Sinn gemacht und für mich. Und dann hatte ich auch irgendwie, das ist schon, aber da bin ich auch ein bisschen traurig irgendwie, dass ich da nicht reingegangen bin. Andererseits denke ich mir auch, hat ja auch jeder, warum mir das jetzt quasi über noch dann
irgendwie zu ziehen, genau.
So, ne?
Ja. Aber jetzt so mal zur Frage zurück, wie empfindest du jetzt ohne Scheiß so die nicht die aktuelle, sondern so die letzten 2, 3, 4 Jahre? Man hat ja gesehen, was so Spiel des Jahres geworden ist und welche Spiele so rausgekommen sind und letztes und vorletztes Jahr auch ein bisschen gehypt wurden, so wie jedes Jahr Spiele gehypt werden. Hast du da noch irgendwie so ein bisschen den Bezug dazu gefunden oder hast du gesagt, okay, irgendwie ist auch nichts mehr für mich, was da?
Nee, tatsächlich. Also ich finde immer noch irgendwas so. Ne? Also ich habe mal, also so zwischen den Messen habe ich immer so oft so ein, wo ich denke, oh Gott. Ne? Aber das wird dann zur nächsten Messe immer wieder ein bisschen mehr, bin ich immer ein bisschen mehr gehypt. Das ist irgendwie jedes Jahr so. Also kann ich mir nicht gegen wehren. Ich habe ja in letzter Zeit öfter mal so einfachere Sachen auch gezockt. Irgendwie, weil Bea war nun brettspielmäßig komplett neu, so, außer Tabu und solche Sachen. Und Quizspiele total, da ist ja total drauf abgefahren, aber dann dachte ich, okay, aber irgendwie musst du da mal ran und dann habe ich tatsächlich Dorfromantik gespielt, so.
Crazy!
Und, dachte ich, okay, so scheiße ist es auch nicht, ne? Also wir haben dann tatsächlich so 10 Partien gemacht und also mittlerweile ist es bei mir aber auch so, dass man bei vielen Spielen sagt, okay, da geht aber ein bisschen mehr wohl, ne? Können wir irgendwie was anderes spielen, so wo ein bisschen,
ja, weil,
bisschen mehr Futter dran ist. Und dadurch habe ich zum Beispiel echt, ich habe mehr kooperative Spiele gespielt in der Zeit. Ich habe einfachere Sachen gespielt und da habe ich tatsächlich auch wieder was gefunden für mich so. Und ich glaube aber, es ist immer noch irgendwas dabei, wo ich sage, ja, das ist mein Ding.
Was ich halt interessant finde, so die alteingesessenen Autoren und so weiter, die man halt früher so aus dem Euro-Genre kannte, die geben so langsam das Zepter, glaube ich, auch ab. Was weiß ich, wenn du jetzt einen Rosenberg anschaust, einen Knizia anschaust und wie dieses, der Feld hat irgendwie letzte Zeit wieder irgendwie einen neuen Frühling gefunden und ist jetzt wieder irgendwie voll am Start bei Queen Games. Aber so im Großen und Ganzen, ich finde halt die Spiele oder beziehungsweise die Autoren, die früher immer abgeliefert haben, die sind irgendwie, ausgebrannt. Ich will jetzt nicht sagen, auf einen absteigenden Ast, aber die gucken jetzt einfach nur noch, dass sie mit ihrem Namen noch irgendwie, das will ich denen nicht unterstellen, aber aus meiner Sicht, wenn ich jetzt als Konsument sehe ich einfach nur, die machen mit ihrem Namen noch Kohle, aber deren Spiele finden auf jeden Fall keinen Anklang mehr groß in der Bubble.
Ja, viele gehen dann einfach nach Köln, dann gibt es den neuen Uwe Rosenberg oder was, den Feld, den gibt es dann bei Südkorea oder Rainer Knizia, Digga. Wann seht ihr mal von einem deutschen Verlag einen Rainer Knizia, Digga? Der ist doch fast alles nur nach Asien am Verkaufen, weil keiner mehr
weil
auf seinen Rebirth. Aber ich finde, dass der Knizia letztes Jahr mit Rebirth ein echt gutes Ding gemacht hat. Das hat mir echt gefallen.
Ich sag mal, auch ein blindes Huhn findet nur mal einen Korn.
Ja, das ist... Aber davor halt lange nicht so, ne? Aber ja, aber es war früher, es hat sich ja alles gewandelt, auch die Verlage, die diese komplexeren Sachen machen. Weißt du, was wir in den Laden hatten, da waren so die Jahreshighlights, waren die Hans im Glück Neuheiten und die Alea Neuheiten.
100%.
Ne? Aber guck mal, dann muss man auch sagen, in was für einer coolen Zeit wir leben, dass sich das mittlerweile also diversifiziert hat. Ich meine, gut, die Messe tut jetzt nichts mehr für die kleinen Verlage, aber in den letzten Jahren war das schon geil, dass man die Möglichkeit bekommen hatte, als kleinen Verlag auch mal ein dickes Ding irgendwo hin da hier abzuliefern und machen zu tun. Wird jetzt in Zukunft wieder schwieriger.
Weißt du, was die kleinen Verlage geschafft haben, Stefan?
Was?
Die haben es geschafft. Ich sag mal so, ich nenne die jetzt mal in einem kompletten Sack so die New Kids on the Block so, ne? Also die sind alle an den Start gegangen, viele Verlage sind aus dem Boden gesprießt, viele waren auf einmal am Start. Was die, glaube ich, gemacht haben und was haben sie auch richtig gemacht, man kennt es ja, wenn du jetzt, ich nehme jetzt mal Pegasus und Kosmos, was glaubst du, wie viele Autorentermine die an einer Spiel ein Essen haben und wie viele Zuschriften und wie viele generelle Spielevorstellungen die durchmachen und wie viele Prototypen die auf den Tisch bekommen. Da fällt ja wirklich so viel vom Tellerrand runter oder wird gar nicht gesehen. Und die ganzen neuen Verlage sind ja froh, wenn sie Spiele rausbringen können oder an denen sie halt arbeiten können. Und dann haben halt Autoren jetzt inzwischen so viele Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu laufen und sich einen Verlag zu finden, der halt vielleicht irgendwie Interesse hat oder der gerade irgendwie nicht die volle Timeline hat und sagt, hey, dieses Jahr bin ich schon komplett ausgebucht, ich kann keine Spiele mehr entwickeln. So. Und dann hast du halt, das ist jetzt das Geile, dass es jetzt irgendwie so gespreadet ist und du hast nicht mehr eine Halle, wo nur noch Pegasus und Kosmos dasteht, sondern du hast halt viele, viele, viele kleine Verlage und die Autoren, die profitieren eigentlich dadurch.
Konntest quasi früher, als Autor hattest du früher eine begrenzte Anzahl Verlagen, hast dein Spiel vorgestellt und dann hast du nie mehr quasi das davon gehört. Jetzt komme ich mit einer richtig krassen These, Digga.
Oha.
Uwe Rosenberg, Digga, Rainer Knizia und Stefan Feld, die arbeiten schon seit 1992 nicht mehr, sondern schicken jetzt einfach immer wieder ihre abgelehnten Guffel-Projekte von vor 1992 und alle denken sich, oh, der neue Feld. Und er sitzt einfach nur zu Hause. Ihr dummen Trottel. Hat es endlich einer gefunden, der hier quasi meine alte Perle erkannt hat.
Ja, wer weiß. Aber was macht er dieses Jahr? Aber die letzten beiden von ihm fand ich gut. Also die letzten beiden großen. Also was Civolution fand ich richtig gut.
Wir können gerne über Civolution gleich auch nochmal reden. Ich habe bei Civolution jetzt, beim ersten Mal war ich super gehypt und ich habe Civolution jetzt jetzt am Alpenzock letzte Woche nochmal gespielt und war super hooked. Erstmal das zu zocken, stand am Tisch und dann so, was zocken wir? Ja, Civolution. Ja, wer kann das erklären? Ja, ich habe das schon mal gespielt. Ich kann das wohl erklären, habe ich gesagt, so.
Ja.
Digga, Schachtel aufgemacht. Ich konnte gar nichts erklären, Digga. Ich hatte nichts mehr im Kopf. Die Inga war noch dabei. Genau, ja. Die hat es dann erklärt. Das war auch ihr Spiel. Die ist dann abgesprungen von ihrem Game, weil sie doch mehr Bock drauf hatte und so. Und es ist schon sau cool, wie du auf deinem Tableau die da deine kleine Zivilisation rumbastelst und simulierst und so weiter und so fort. Aber es hat mich ein Stück weit abgefuckt bei der letzten Runde. Also es gibt ja wirklich so Game-Breaking-Mechanics, Digga, wo der Johnny hatte mitgezockt, Digga, der hatte dann, dass man diese Aktivierungen zweimal auslösen dürften und hatte dann halt irgendwie so eine Entwicklung, dass er quasi da 6 Siegpunkte mitmachen konnte. Digga, er hat quasi einfach nichts mehr anderes gemacht, weil es hat nichts in diesem Spiel, mit Early Game bei ihm mehr Sinn gemacht, außer diesen Knopf zu drücken.
Ja, okay. Das ist,
weißt du, und wir am Wandern, am Gucken. Und er hat einfach gesagt, ja, was soll ich machen? Ich drücke einfach wieder zweimal den Knopf, der nächste ist dran. 12 Siegpunkte. Und da muss man schon sagen, das ist dann schon
langweilig. Ja,
weißt du, da habe ich dann gesehen, auch wenn ich das super geil fand, dass das Game eben aufgrund der Vielzahl dieser komplexen Möglichkeiten, die es hat, einfach, das ist nicht rund geschliffen. Es hat kaputte Ecken. Und wenn du das anlegst, ist dieses Game präferiert dazu, dass du das so biegst, bis es bricht. Und das muss ich mir dazu sagen. Weißt du, ich habe mir auch Mühe gegeben mit meinem Play so. Und er hat einfach zweimal diesen verfickten Knopf gedrückt, wenn er dran war.
Ja.
So, und dann irgendwann so, ja, ich drück wieder zweimal den Knopf. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich sag, Digga, wenn dir das Spaß macht, jetzt einfach zweimal den Knopf zu drücken, dann drück einfach zweimal den Knopf. Andererseits kann ich das aus Spielersicht auch verstehen. Warum soll ich was machen, was mir weniger bringt, als zweimal den Knopf zu drücken?
Das ist klar. Ob Spaß macht, das zu spielen und auch ob Spaß macht, so zu gewinnen, das ist halt die Frage. Das ist so, ne? Hatte ich tatsächlich nicht bei dem Spiel, aber kann sein, ja. Ja, das hast du einfach, ne? Ist die Frage, wie lange testen die Leute an den Spielen, ne? Und wie kriegst du das ausgeschaltet, dass sowas drin ist? Das ist nicht einfach.
Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass ein Stefan Feld oder ein Rosenberg oder was auch immer sich immer noch neben den Tisch stellt oder sich an den Tisch setzt und die Spiele noch, keine Ahnung, hunderte Male ballert mit den Leuten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben inzwischen auch so eine Routine, dass sie natürlich, bis das Spiel fertig entwickelt ist, da haben sie ihre Testpartien, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, lass es unter 30, 40, 50 Partien sein und dann ist das Spiel aber fertig, weil die sind halt irgendwo angekommen, so dass sie wissen, das funktioniert hundertprozentig. Ich weiß ja, ich habe es ja schon mit anderen Spielen mit drin gehabt, die Mechanik. Ist ja nicht so, dass die jedes Jahr eine neue Mechanik entwickeln.
Nee, genau. Das ist so ein Punkt. So, ne?
Da muss ich halt sagen, ist zum Beispiel, bin ich immer wieder überrascht darüber, der Friedemann Friese, auch wenn er, vielleicht jetzt keinen persönlichen Bezug zu ihm habe oder sowas, aber ich finde immer noch, der Typ, Der ist immer noch an Innovationen an dem Wickeln. Der probiert ja immer wieder was Neues ja aus. Auch wenn Ideen, die Spiele gefühlt alle gleich aussehen, weil er halt vom Artwork her drauf scheißt und sich denkt, das ist halt mein Stil. Und dadurch seine Spiele im Mainstream niemals ankommen werden. Auch seine leichten Spiele nicht. Aber der Typ hat sich einen Namen gemacht, weil er ist für mich ein richtiger Erfinder, so ein richtig verrückter Professor.
So. Ja, der ist so klassisch noch, ne? Das ist so Brettspielen wie früher, so bei dem. Aber es hat auch so einen Wohlfühlfaktor, das ist geil.
100%.
Also, absolut.
Also, wenn du ein Game bei dem auspackst und die Anleitung liest, dann weißt du schon genau, du wirst an dem Spiel keinen mechanischen Makel wirst du nicht finden.
Ja.
Da wird nichts broken sein oder sowas. Es wird funktionieren. Ob das Spiel dir dann gefällt, ist was anderes. Aber du wirst nicht nach dem Spiel sagen, ja, fuck, hier 15 FAQs nochmal rausgehauen und sorry, Leute, Spiel ist broken oder sowas. Habe ich bei dem noch nie erlebt.
Ja, ich glaube, das Findorf, das hatte so ein paar Macken, ne? Irgendwie, da gab es so ein paar Probleme. Da
bist du mir voll in die Parade gefahren, ne?
Ja, sorry.
Stimmt, Findorf, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich habe mir mal das ganze Portfolio von ihm angeschaut, was er noch so gemacht hat. Und bei Findorf, stimmt, da war irgendwas.
Da war was so. Aber andererseits hat er mit Funkenschlag einen absoluten Evergreen gemacht, würde ich
sagen. Ja, Stefan sagt bis heute, dass er davon lebt.
Ist auch, glaube ich, sein bestes Spiel einfach so, ne? Und läuft immer.
Hast du Freium gespielt?
Freium habe ich gespielt, oft gespielt, viel richtig gut.
Sehr geil.
Richtig gut. Also, macht doch total Spaß, diese ganzen Holzdinger da wachsen zu sehen auf dem
Brett. Ist schon geil.
Geiles Spiel, geile Spiel, ja.
Vor allem, weil du halt an einem Plan alle spielen nur auf diesem Plan und es gibt nichts, was du vor dir irgendwie groß machst.
Genau,
man das ist Einzige, dankbar, was du machst,
Spiele keine Tableaus haben. So. Ja, genau. Geil. Genau. Du weißt, du machst was zusammen so und hast echt Interaktion da und so. Das ist toll. Das fehlt ja vielen Euros, finde ich einfach.
Es fehlt mir.
Ja.
Interaktion fehlt mir sehr.
Ja.
Und nicht kooperative Interaktion.
Kooperativ bist du gar nicht?
Bist du kooperativ? Also bist du da begeistert von?
Ich habe tatsächlich jetzt mit Bea öfter mal Koop gespielt.
Ja, okay.
Also wir haben früher öfter mal so Spirit Island gespielt. Das fand ich immer ganz geil. Aber was haben wir denn gespielt? So Zug um Zug? Nee, das ist gar kein Koop, ne?
Sie ist Zug um Zug. Nee, ist gegeneinander halt eben.
Das so. Gegeneinander.
Kann man auch friedlich Koop spielen, wenn man sich in die Gegend kommt. Man wirft einfach alle Karten ab, wo die Strecken von den anderen sein Kreuz.
Genau. Nee, Zug um Zug Legacy war das. Das hatten wir gespielt, aber das ist auch nicht Koop. Nee, Aeon's End haben wir gespielt, zum Beispiel. Sowas.
Ja, aber wenn du jetzt mal nicht als Pärchen denkst, sondern du sagst, das Einzige, sagen wir mal, deine Freundin, die zockt gar nichts. Mhm. Die ist da komplett weg aus dem Hobby und das Einzige, was du hast, ist, keine Ahnung, jede Woche oder jede zwei Wochen hast du deine Kumpelrunde und du willst das auf den Tisch bringen. Willst du mir dann sagen, dass du immer noch viel kooperativ spielen würdest?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht.
Da wird's dann auf die Fresse geben.
Da wird's auf die Fresse geben. Und ich habe auch Leute in meiner Spielrunde, die auch sagen, Koop, nee, das setzt mich nicht für ein
Korrekt.
Auto. Ja, das ist einfach so.
Ich wohne hier mit so einer zusammen, die sagt, Koop, Aber wenn ich hier schlitzen kann und ich kann nicht wegmessern, von hinten backstabben und so, dann ist sie auf jeden Fall.
Geht das so,
mit Svenja ist auch sehr schwer, Koop irgendwas zu zocken. Ich zocke zwischendurch schon mal gerne Koop, auch das neue Herr-Ringe-Spiel und so. Das macht auch Bock, da rumzutüfteln und so weiter und so fort. Aber ist manchmal schon ein kleines bisschen schwierig. Bist du denn noch so super in Euros oder bist du da eigentlich schon wieder quasi runter vom Schiff?
Weitestgehend. Ja, also ich spiele schon noch Euros, aber es sind nicht mehr so viele, die mich begeistern in letzter Zeit. Das fand ich halt schade so. Ne? Also, obwohl ich tatsächlich, ich habe letztens Menefer mal ein paar Mal gespielt, das fand ich richtig gut. Das hat mir Spaß gemacht. Ich weiß oft nicht, was das so ist, was mich dann irgendwas, warum das Klick macht oder warum nicht. Wer dann Galactic Cruise, der überhaupt nicht gezündet hat bei mir, irgendwie.
Hast du irgendwas thematisch in letzter Zeit irgendwie gesehen, wo du gesagt hast, hab gehört, dass es ein gutes Spiel ist, aber das Thema, das juckt mich gar nicht?
Muss ich mal überlegen.
Weil ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel SETI.
Ja.
SETI ist ja die letzte Zeit irgendwie hoch und runter gehypt worden und jeder findet es irgendwie geil. Die Jungs haben es irgendwie auch gezockt und fanden es, Chris fand es, glaube ich, mega geil.
Chris, die 10 von 10 Titel, übelst, Digga. Und ich denke mir, ja, ist okay, funktioniert alles
genau.
Gut. Aber was, wenn die Aliens sind halt eine Karte so, die kommen nie auf Erde oder was? Die funke ich einmal, ich sammle da so ein paar Dinger, dann funke ich die an, dann drehe ich das Ding um, dann sehe ich, was das ist und was die für Punktewertung haben. Also, so, das ist halt für mich kein Kontakt mit Aliens. Independence Day, wenn die kommen, wenn die durchbrechen, weißt du, was ich meine? Wenn die alles zerstören und ich muss dann die Abfangstaffel starten und so weiter, weil ich meine, so. Ja, also dann
SETI ist bei mir auch echt nicht, Nee, das habe ich wieder weggegeben. Das fand ich nicht doll.
Ja, hat auch, also mechanisch nicht oder?
Nee, auch mechanisch nicht. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht so angesprochen. Also ich fand krass. Das weiß ich nicht. Du kannst da so hängen gelassen werden. Du kannst da irgendeine Strategie dir suchen. Aber die sind unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel diese Scan mache und die anderen scannen nicht mit, dann bin ich den ganzen Abend nur am Scan, damit ich einen blöden Planeten fertig gescannt habe. So. Und dann gewinne ich zwar die Mehrheitenwertung, weil alle anderen gesagt haben, ich lasse dich da hängen, aber...
Aber du hast nur gescannt, beziehungsweise das Knöpfchen gedrückt, wenn du dran warst. Du hast nur gescannt,
genau, weil die anderen aber dann derzeit auf dem Planeten gelandet sind und die dicken Punkte geholt haben. Wenn ich da gescannt, also das hat mich genervt. Und ich fand das, du kommst da irgendwie nicht so auf den Quark in dem Spiel. Du hast immer das Gefühl, ich finde das nicht Mangel. Also ich mag Mangelspiele total gerne, wenn ein großer Mangel herrscht, finde ich total gut. Aber hier ist es einfach so, ich habe das Gefühl, ich laufe durch so dicken Schlamm und komme nicht voran. Irgendwie habe meine drei Karten auf der Hand, dann kommt eine Karte, die macht auch nicht viel anderes. Dann gucke ich, lege ich die da runter für Einkommen oder nicht. Das hat mich alles nicht so begeistert irgendwie. Dann dachte ich, oh, das ist irgendwie...
Ich hatte letztens auf dem Alpenzock, habe ich ein Game gezockt, was mich wirklich überrascht hat. Das ist Evenfall gewesen. Hast du Evenfall schon mal gespielt? Ich glaube, ja, vom letzten Jahr oder ist es sogar von diesem Jahr oder so.
Namen, also wenn du jetzt ein Cover zeigst, dann wüsste ich das wohl.
Aber wüsstest du bestimmt. Ich glaube, der Cover ist auch so ein Baum, so ein bisschen Fantasy-Theme und jeder ist quasi irgendwie dann ein Zauberer. Und
GD-Verlag quasi, oder wer das gemacht?
Österreichischer Verlag Nanox Games. Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwo DLP irgendwo bei BGG gesehen. Ich habe keine Ahnung, welches. Ich habe auf jeden Fall, bei mir steht nichts DLP drauf, sondern Nanox Games Österreich und das war auf jeden Fall eine deutsche Version, ob das ein Kickstarter oder was war, ich habe auch gar keine Ahnung oder so, aber es lag auf dem Tisch und hab dann gesagt, oh, das würde ich gerne, oder Inga hat gesagt, das können wir mal zocken, ist verhältnismäßig solitär, du hast in der Mitte eine Auslage, da liegen in verschiedenen Reihen so Orte und du hast so Hexen und die kannst du Worker-Placement-mäßig so da einsetzen auf die jeweilige Spalte, dann gibt's dann nachher auch so eine Mehrheitenwertung, nochmal wird so ein bisschen geclashed und darfst den einen dieser Orte nehmen, abhängig von den Hexen, wie manche brauchen einen, manche brauchen zwei, damit du den holen kannst, packst den oben in die Reihe und hast dann so Handkarten und hast Ressourcen und kannst dann da so Rituale an die Orte spielen, die sich dann gegenseitig irgendwie triggern und kannst dir dann da irgendwelche Punktesachen basteln, kannst dir Spezialisten holen, kannst dir selber deine Endsiegpunktwertung aus deinen Karten zusammenschnitzen, die da drunter packen und deine passiven Boni. Und es war so super gemütlich, anspruchsvoll, tüftelig so und belohnend, weil die ganze Zeit irgendwas passiert. So. Hatte so die kleine Schwäche, wenn du dumm bist und scheiße planst, weil es die Runde endet erst, wenn jeder gepasst hat. Sarah hat einen mal komplett Missplay gehabt, so, weil sie nicht aufgepasst hat oder hat sich irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben wir noch, glaube ich, mit Inga noch 5-6 Minuten die gleiche Runde immer abwechselnd noch Aktionen gemacht und Sachen gespielt und so. Das kann man bei solchen Sachen leider haben, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Das Artwork ballert auch irgendwie rein und von der Variantenreichtum fand ich auch das Grundspiel schon so geil. Und das war eins der wenigen Games, wo ich am nächsten Tag gesagt habe, lass das nochmal spielen.
Weil die Runde gut für dich gelaufen ist, Alter.
Nee, ich habe beide nicht
gewonnen. Wenn du an Sarah gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich gesagt, scheiß auf das Spiel, Mann.
Ich glaube, ich habe beide nicht gewonnen. Aber das war echt nicht schlecht. Da war ich wieder am hadern, ob ich da vielleicht mir das auch ziehen soll. Ich glaube, da kommt jetzt auch eine Erweiterung noch irgendwie dazu. Mhm. Nur ja, mein kleiner Tipp meinerseits, dass man sich das vielleicht mal anschauen
kann. Ich glaube, irgendwo habe ich eine Erweiterung gesehen, ja.
Ja, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und auch nicht Koop.
Auch nicht Koop, das ist gut.
Ja. Wie viele Spiele habt ihr beide schon gekauft dieses Jahr?
Warte.
Dieses Jahr.
Ja, Seto, wie viele Spiele hast du dieses Jahr gekauft?
Würdest du auch
falls der Carsten von Schwerker Verlag dir wieder ein paar Sachen schickt, dass die kannst
würdest
du
mit
reinnehmen.
Würdest du auch Lieferungen von Gamefound oder sowas mit reinnehmen, wo du sagst, hast du vor, hast du mal gebeten?
Ja, nee, also es soll schon, also du hast, nee, also es muss schon sein, dass Jahr du dich dieses Jahr bewusst dazu entschlossen hast, ich kaufe mir das jetzt so.
Ja, also unter 20 glaube ich schon, aber knapp unter 15 vielleicht.
Digga, ich glaube, bei mir sind es sogar noch weniger. Bei Selçuk, es könnte sogar sein, Selçuk, dass es dieses Jahr das erste Jahr ist, dass ich weniger Spiele gekauft habe.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube sogar, ich habe dieses Jahr noch kein Spiel gekauft.
Noch gar keins?
Ich glaube, mir fällt gerade nicht ein, was ich mir dieses Jahr...
Schon klar, du läufst jetzt Gefahr, dass du quasi deine ganze Kredibilität als Brettspiel-Podcaster und Blogger und so einfach verlierst, wenn du ja im Endeffekt gar nichts zu erzählen hast, weil du keine neuen Sachen kaufst.
Nein, ich sag ja, es kommen ja die letzte Zeit Spiele bei mir an, deswegen. Aber ich habe mir dieses Jahr, glaube ich, aktiv
Selçuk, du sabotierst Unternehmen mehr als Chris.
Nee, warte mal kurz, Ich glaube, ich habe ein paar experimentelle Spiele gekauft.
Crazy Coconuts sehe ich im Chat, Digga.
Crazy Coconuts, stimmt.
Also eins, bam.
Crazy Coconuts habe ich mir gekauft. Ich habe mir The Boss, habe ich mir, glaube ich, bei Amazon dieses Jahr bestellt gehabt, weil es irgendwie für 18 Euro oder sowas da war, habe ich gezockt, was so ein Familienspiel ist. Fand ich ganz nice. Ist dann auch hier geblieben, weil es halt nichts wert ist und ganz lustig ist. Solche Dinge habe ich gekauft. Also ich habe ein bisschen experimentiert und mal geguckt, was es so für Zeug gibt. Aber an Neuheiten habe ich mich echt ohne Scheiß komplett zurückgehalten, weil wie gesagt, ich fühle mich abgehängt und habe da irgendwie nichts für mich gefunden die letzte Zeit. Kein Scheiß.
Ich habe, glaube ich, 4 Games dieses Jahr auch gerade mal gekauft, was für mich.
Also unter 5 auf jeden Fall. Ja, kann sein, dass ich noch was vergessen habe.
Aber das ist schon heftig, ne? Guck mal, was, dass man quasi von, also ich meine, wir sind jetzt YouTuber, Blogger, Podcaster, Streamer, wie auch immer, und dass die Lage sich dahin entwickelt hat, dass wir es alle so die Schnauze voll haben von Brettspielen kaufen, diese Flut von neuen Sachen, gegen die man gar nicht anzocken kann. Und im Hintergrund hat man ja irgendwie auch immer so dieses Gefühl, oder ich habe das zumindest, ich müsste mal wieder irgendwas Neues zocken, damit du über was Neues irgendwie reden kannst. Das Einzige, was mich immer dann davor rettet, ist halt eben Chris, den ich immer noch sehe, dass er Spiele kauft, die er dann einfach im Endeffekt nicht vernünftig spielt. Einmal spielt, dann stehen sie rum, wandern in den Schrank rein. Dann denke ich mir, puh, jetzt hat er sie wieder da, sich da was geholt für 100 Euro und nicht gespielt und alles drum und dran. Das ist schwierig, ey. Machst du, ich sag mal, für neue Kaufentscheide, macht ihr denn noch so Bauchkaufentscheide? Oder ist es schon so bei dir, Chris, dass du dann auch schon deine Cons vielleicht benutzt, um Sachen zu testen und dann dadurch bedingt dir Sachen holst? Oder bist du auch immer noch nach wie vor Blindkäufer, Vorbesteller oder sowas?
Ich habe gestern tatsächlich erst 2 Spiele völlig auf den Bauch bestellt. Also beziehungsweise hat mir ein Kumpel, mit dem ich auch Wargames gespielt habe und so, hat mir 2 empfohlen, beziehungsweise empfohlen. Also wir haben uns die angeguckt bei Gamers HQ und dachte, okay, das ist interessant. Habe ich mir die geordert, einfach so, ne? Das, die kriegst du auch wieder weg, wenn es irgendwie Mist ist.
Ja, jetzt musst du auch die Namen raushauen, die Leute, weil die wissen, was.
Okay, das andere war Chicago 68. Da geht es um diese Bürgerproteste 68 in Chicago.
Mhm. Das hört sich so geil. Es hört sich alles so geil an, ne?
So geile Themen.
So geil an, ja.
Das ist, glaube ich, schon echt ganz gut. Hast du diesen Vietnamkrieg im Hintergrund und JFK erschossen, Martin Luther King erschossen, Krawalle auf der Straße, die Hippies, die konservative Regierung und so. Das ist schon, ich glaube, da habe ich Bock drauf. Das ist, und das andere ist Colonial 1700 to 1800. Das ist halt ein klassisches Kolonisationsspiel, soll aber ganz gut zu zweit und zu dritt gehen. Deswegen fand ich's
gut. Hast du den Weimar auch gezockt? So, das habe ich zuletzt mal
gezockt, ja.
Ja, und wie fandst du das
gut.
So?
Das ist ein richtig gutes Ding. Also bringt das Thema echt gut rüber.
Ja, muss ich auch sagen. Aber es ist auch extrem schwierig, wenn Leute das quasi schon kennen und du hängst da und weißt nicht genau, was zu tun ist.
Ja, das ist schwierig.
Ich hatte dann auch das Problem, mir wurde das Spiel dann beigebracht und ich glaube, allgemein ist es auch ein Problem von dieser Sparte, von diesen super expertigen, nischigen Spielen. Die Leute, die das halt eben haben, zocken das auch deswegen so. Dominik beispielsweise, Kumpel von mir, hat die ganzen 18XX-Dinger so. Sagt, ey Digga, lass mal einen zocken. Aber ich habe keinen Bock, mich 5 Stunden hinzusetzen, komplett durchficken zu lassen. Und am Ende dann ich weiß, ich gehe mit dem schlechten Spielgespür raus, Ich habe nichts über groß für Aktienspiele außer für Tesla versus Edison. Ich habe eigentlich nichts über, keinen Kontakt mit Eisenbahnspielen außer mein Zug Europa Edition, was noch OVP unten im Schrank drin liegt und so. Und dann sieht's auch noch hässlich aus wie ich selbst so. Und das ist dann, da kommt dann irgendwie alles zusammen. Ja, und mich hat das dann so krass abgeschreckt. Am Alpenzug haben sie 18-17 gezockt. Und der Martin hat mitgezockt, Digga.
Genial.
Der hat die Zeit gestoppt. 64 Minuten, bis der wieder am Zug war. Und das ist doch einfach gestohlene Lebenszeit deiner Mitspieler oder.
Nein, aber das ist aber was anderes als bei einem Euro zum Beispiel. 18xx, es passiert ja ununterbrochen was. Es passiert unterbrochen was und es passiert ununterbrochen Dinge, die dich betreffen. Und dadurch wirkt das nicht so heftig. Ganz einfach. Wir haben nicht 1870 gespielt und 18 USA gespielt. Das ist so ein Spiel so 2-3 Jahre später. Das ist aber ähnliche Kante. Ja, ich glaube, wir haben 11 Stunden gespielt. Das war großartig. Das war nicht eine Minute langweilig. Das war richtig gut.
Das ist krass, 11 Digga.
11 Stunden.
Ich glaube,
also, schon, wenn die Leute dann sagen so, ja, hier das absolute Nonplusultra, über was man immer als Brettspieler redet, Twilight Imperium, da musst du den ganzen Tag nehmen und so weiter. Ja. Das ist eigentlich schon mit 18xx schon lange wird schon lange so praktiziert.
Ja, das ist so. Das ist so.
Was ich dann besonders, es ist dann auch, was ich dann noch besonders geil fand bei der Runde, dann irgendwann hat Dominik die Runde dann noch abgebrochen, obwohl es seine war. Er das Game irgendwie quasi immer gewinnt und alles drum und dran. Und weil Broseph hat einfach so lange überlegt und alles durchgeplant, dass Dominik dann irgendwie, also seine Pläne wurden vermiest und hat Dominik dann das Spiel abgebrochen.
Nein!
Okay, das ist ja, natürlich,
das ist natürlich. Weißt du, das zockst dann dann irgendwie und der hält sich für den Master und dann klappt's dann irgendwie doch nicht und dann brichst du dann das Game quasi. Ich meine, alle waren, glaube ich, auch damit fein, das dann abzubrechen, muss man auch dazu sagen, weil sie auf dem alten Zock gerne noch was anderes zocken wollten, irgendwann mal. Und irgendwie hat's auch allen ganz geil gefallen. Aber die Prämisse, 11 Stunden, ich denke, keine Ahnung, sogar ein Twilight Imperium fängt an, meine Augen weg zu ätzen. Und das sieht ja eigentlich ganz gut aus, wenn ich in der dritten Edition in der 10. Stunde da irgendwie rumdimpel in voller Besetzung. Nein,
ich habe ja auch, Grafik ist mir ja wurscht, weißt du ja. Und da habe ich ja wenig Probleme damit. Ich finde, das reicht mir also auch. Aber was mir so ein 18XX, da gibt es ja inzwischen auch welche, die grafisch ein bisschen
hübscher sind.
Ja. Ja, da gibt es definitiv welche. Auch 18 Sachsen wird so, kriegt auch, also Saxonia, das kriegt auch ein bisschen mehr Grafik. Aber das tut's eigentlich für das, was es. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche das nicht zum Spielen. Es passiert einfach genug im Spiel, als dass ich mir da jetzt irgendwelche Grafiken angucken muss.
Aber deswegen, ist es? Das stimmt mich nicht. Aber passiert wirklich so viel von einem 18XX zu einem nächsten 18XX-Spiel, dass man sagt, das hole ich mir auch, weil da ist da dieser Tweak drin, der das Spiel nochmal so viel anders macht. Weißt du, so, ja. Ich finde es immer so geil, weil Dominik hat es mir immer erklärt, das hat ja alles das gleiche Regelwerk, aber du hast dann immer so Absätze, wo dann halt irgendwie markiert, keine Ahnung, in Rot genau, steht dann. Das ja. unterscheidet, also das sind sozusagen die kompletten Differences, was das Spiel hat.
Genau.
Und da musst du drauf achten. Ansonsten ist alles das gleiche Regelwerk.
Ja. Es geht ja alles zurück auf den auf Francis Tresham. Der hat 1829, 1830 gemacht. Das sind so die Urväter. So und danach geht das zurück. Genialer Autor. Das ist leider schon tot, aber der hat solche Sachen wie 1830 und halt auch Civilization gemacht. Also wirklich.
Aber das würde doch dann bedeuten, dass 1830 hätte dann das kürzeste Regelwerk.
Weil du nur schreiben müsstest, was anders ist bei 1829, oder?
Nee, weil also wenn du Basis sagst, es ist
dann alles ja dazu erfunden wurde, dann
um genau, das weil dann alles nur noch zusätzlich dazu kommt.
Das ist auch das Straighteste. Dauert zwar jetzt nicht das schnellste Spiel von allen, aber das ist so das Grundgerüst. So vieles ist dazugekommen dann, cool. Aber halt auch manches. Es gibt aber auch Spiele, die sich dann komplett darauf berufen und einfach eine andere Karte nehmen. Das gibt's auch. Andere Privates, da fängt's ja schon mit an. Du hast ja diese Privatgesellschaften. Jetzt gehen wir ganz schön tief rein irgendwie. Also,
ja, ist geil. Ja,
also, das sind diese Privatgesellschaften, die du am Anfang auf verschiedene Arten und Weisen. In dem einen Spiel draftest du die, in dem anderen kommen die per Auktion rein. Manchmal werden die einfach nur nach bestimmten Regeln gekauft. Wie auch immer so. Und die haben alle unterschiedliche Einzelfähigkeiten, die du dann später deinen Gesellschaften zuschanzen kannst, um auf der Map zu agieren oder am Aktienmarkt rumzuforschen. Sowas irgendwie. Das macht schon interessant alleine. Und dann gibt's verschiedene Regeln, wie, was weiß ich, Golden Spike, diese Ost-West-Verbindung, wenn du Ami-Spielen spielst, oder bestimmte Kleinzüge, Nebenstreckenbahnen, die du hast. Dann hast du dieses verschiedene Spurgrößen, mit denen du da hantierst, all sowas. Merchant, Companies ineinander, feindliche Übernahmen und all sowas. Großartig. Aber ich glaube mal, wenn du überhaupt keine Affinität hast, überhaupt das zu spielen, dann kann dir auch ganz egal sein, was das nächste Spiel anders macht.
Ich habe aber so ein bisschen Angst, lass mich auch von manchen Sachen auch begeistern. Dann zocke ich so ein Ding, dann lass mich davon begeistern und dann mutiere ich halt eben so zu einem Menschen wie dir oder wie Dominik halt eben so. Und das möchte ich eigentlich meinen Zuschauern nicht antun, weil die wollen ja auch gerne, dass ich hier weiter meine Sachen spiele, glaube ich. Aber ich habe
alles krass,
weil zuletzt war der Film, mit dem ich den Alpenzock da zusammen veranstalte, der ist auch Wargamer mittlerweile, der hat das Eurosiment so gut wie komplett verlassen, glaube ich, und zockt eigentlich nur noch Wargames und Coin Games. Der war dann auch ein paar Mal im Podcast und da muss ich schon sagen, er hat es auch geschafft, in dieser 2-3 Folgen, wo er da war, viele Leute dafür zu infizieren, irgendwie das Interesse zu wecken. Und Digga, ich war, also als ich auf dem Alpenzock gewesen, ich habe da vor den Spielen gestanden, habe gesagt, okay, Digga, was ist, hier liegt nur Scheiße, Alter. Das ist Scheiße, also jeder bringt immer weniger Sachen mit, weil alle immer so viele Sachen mitbringen, verlässt sich dann quasi auf den anderen. Aber ich fand die Spielerauswahl von normalen Midweight Games, fand ich diesmal so klein. Stattdessen waren da Dinger, GMTs noch und nöcher irgendwie drum und dran. Und die haben da gesessen, haben teilweise zwei Spiele am ganzen Tag gespielt oder ein Spiel am ganzen Tag, ja, nachdem Banner, weil es zu lange gedauert hat. Dann muss ich auch sagen, langsam reicht's hier, weil ich würde ja auch gerne mal mit den Leuten spielen.
Die Frage stellt sich ja, weißt du, die Begeisterung erstmal wecken. Wenn ich jetzt mit Chris irgendwie ein 18xx oder ein Wargame zocken würde, der wird wahrscheinlich schaffen, dass ich komplett hin und weg bin und wird direkt mit dem Kaufbutton dastehen und wird mir die Dinger irgendwie in den Warenkorb packen. So. Ich bin aber gespannt, was das Feedback von diesen ganzen Kaufsuchtis ist, weil bis jetzt habe ich nur gesehen, danke Phil für die Empfehlung und dank Phil habe ich das und das gekauft und Dominik hat mich dazu gebracht und so. Und die Leute haben bis jetzt nur gekauft. Ich habe aber bis jetzt wenig Feedback von den Leuten gesehen.
Ich sehe aber auch, dass halt Leute kaufen, wenn sie das gespielt haben mit ihm. Aber er ist da.
Das meine ich doch. Aber die Leute haben es jetzt gekauft. Die haben es jetzt mit denen gezockt und haben es jetzt gekauft. Ich möchte mal sehen, wie das Feedback ist, nachdem sie das Zeug bei sich zu Hause mit ihrer Spielgruppe gezockt haben und jetzt sagen, okay, wir sind angekommen, Leute. Ich bin jetzt voll im Rabbit Hole und ich fange jetzt auch an, mir mehr solche Dinger zu kaufen. Das ist halt die Frage. Oder ob es einfach nur gekauft ist und jetzt steht schön im Regal.
Aber manche haben es sich dann gekauft, nachdem sie es dann mit ihm gespielt haben. Aber sie fragen, ob sie das in anderen Gruppen dann auch auf den Tisch kommen, ob du das wieder erklären kannst, ob du da überhaupt Leute warst. Ich hab noch nicht mal Leute, um meine KDM-Kampagne hier vernünftig mal zu zocken. So, weißt du, was ich meine? Wie soll ich da einen finden, der Bock hat, mit mir auf eine 18xx-Reise irgendwie zu gehen? So, weißt du, was ich meine? Meine Prioritäten sind da irgendwie einfach gefühlt.
Ja, du brauchst die Leute, sonst kannst du es vergessen.
Leute wollen gerne mal wissen, was deine Meinung so zu der PAX-Reihe ist, PAX Pamir, PAX Renaissance und so. Hast du da auch irgendwie Vibes? Spürst du da irgendwas? Kriegst du da einen harten oder tust du ja gar nichts? Ja,
PAX Pamir ist eines der besten Spiele, die je gemacht worden.
Ach du Scheiße, ich bin hier nur mit
Abfall. Ja, natürlich,
laber nicht.
Natürlich, das ist doch so. Du hast irgendwann, da kann ich mich dran erinnern, du hast gesagt, es ist nicht nötig, die Fraktion zu wechseln. Stimmt ja nicht.
Aber in meiner Partie war es nicht nötig.
Ja, da kannst du Leuten so in den Rücken fallen mit. Ja, da kannst du Leuten so in den Rücken fallen. Wir haben so geile PAX Pamir. Das ist, glaube ich, mit Brass eines der meistgespielten Spiele bei mir der letzten 5 Jahre.
Krass, Alter. Ja, krass.
Ich liebe das.
Und PAX Renaissance ist nicht so deins?
Doch, ist auch mein Ding. Ist
auch dein Ding, Alter. Oh
ja,
Gott,
PAX Renaissance finde ich auch richtig gut.
Verloren, Alter.
Das ist heftig. Richtig gutes Ding. Wenn man es erstmal durchstiegen hat, also das ist ein Höllenregelwerk. Aber ja, es ist super.
Ich glaube, PAX Renaissance ist das Game, wo ich mir in meinem Leben am allerdümmsten vorkam, das irgendwie zu spielen. Und eigentlich ist Dominik ein perfekter Regelerklärer und hat mir das alles.
Ja, du hast so die gute Regelerklärung bekommen, Mann. Ich hab die erste Regelerklärung bekommen und ich habe nicht angefangen zu spielen. Ich habe gesagt, Dominik, ich bin raus.
Ja, und ich habe eine gute bekommen, habe nichts verstanden und habe einfach dann gewartet, dass ich hoffentlich schnell scheitere, damit es dann vorbei ist.
Du hast den letzten Con dann irgendwie nachts um 3 oder so auf den Tisch gekriegt und dann noch 2 Runden gespielt. Das war großartig. Also,
ja, man dribbelt das ja schnell, glaube ich, auch wenn alle das können, ist das so wie eine halbe Stunde.
Dauert auch gar nicht so lange, genau. Ich glaube, die erste Partie ging eine halbe Stunde, dann war Schluss. So, ne?
Das ist für mich halt genau das gleiche System, wie halt, wenn ich bei dir, Stefan, jetzt keine Ahnung, mich mit dir zusammen hinsetze und mit dir eine Runde hier Kingdom Death oder sowas zocke. So, dann zocke ich das und du bist ja der Game Master, das heißt, du brauchst ja gar nicht große Regeln erklären, weil wir können ja gleich loszocken. Alles, was im Spiel passiert, erklärst du dann, während wir angefangen haben zu spielen. Was weiß ich, der White Line taucht auf und du sagst, okay Leute, jetzt pass auf, jetzt kurz die Aktion.
So kannst du gehen, so kannst du laufen, so kannst du angreifen.
Und dann erlebe ich das Spiel ja durch dich in vollen Zügen so. Und dann bist du auch noch thematisch mit drin und erklärst es auch noch geil. Und dann habe ich einen geilen Spieleabend. Und dann ziehe ich mir diesen Scheiß. So, und jetzt komme ich zu Hause an, bau eine Woche eine Miniaturen auf.
Meistens passt es auf und denkst, oh, das ist ja alles gar nicht zusammengebaut.
Korrekt.
Ich habe ja gar kein Bastelding und allgemein bin ich im Kunst eine absolute Niete und es gibt auch für voll viele Sachen gar keine Bauanleitung und ich müsste mir jetzt selber irgendwie zusammen eruieren, wie ich jetzt diese kleine Miniatur aus 21 Teilen zusammengeklebt bekomme und dann ist sie noch, müssen die Gaps noch geschlossen werden, dann muss das noch geschliffen werden, dann muss sie grundiert werden, dann muss sie bemalt werden und dann ich habe mir dieses Game für 400 Euro gekauft, aber ich komme ja hier gar nicht weiter, wenn ich jetzt nicht noch 300 Euro in Bemalmaterial investiere.
So, und das ist ja
das war für mich immer der Grund, KDM nicht anzurühren. Das Spiel ist toll, aber
beste Game.
Ja, und das hat der Chris, das hat der unser Chris hat es ja gemacht. Der er hat sich das Game dann gekauft und hat sich dann irgendwie sich hingesetzt, hat dann angefangen mit goldenen und silbernen Farben das Ding zu bemalen und dann hat er es verkauft, weil er gesagt hat, das bekomme ich niemals auf den Tisch. Und ich glaube wirklich, ich will jetzt nicht irgendwie den Leuten jetzt irgendwas in den Kopf reden, aber ich glaube, 50% der Leute, die sich jetzt in den Wargame und 18xx-Sektor mit reingeschmissen haben, werden wieder aussteigen, weil sie sagen werden, okay, eigentlich habe ich das Spiel gekauft, aber habe es danach nie wieder gespielt.
Oder die aber werden die alle Erfahrung bei uns aussteigen und werden bei Victoria Pater einsteigen, sehr schön. Das könnte, diese Möglichkeit besteht auch halt eben, dass wir mitten in so einem Wandel sind halt eben, dass die Leute hier bei uns abspringen und die sind einfach durch Phil und Dominik angefixt, alle unterwegs schon zu Victoria Pater kommen.
wollen wir noch über irgendwie Games reden, die wir gezockt haben, oder?
Ja, vielleicht, wir können, keine Ahnung, vielleicht um das mal, vielleicht jeder zwei oder so?
Ja, ich hab eins, aber.
Okay, dann jeder zwei und du dann eins, Selçuk. Möchtest du zuerst? Okay. Oder möchtest du mittendrin? Oder wie machen wir es mit dir?
Okay, pass mal auf, ich muss ganz kurz was dazu sagen, bevor ich anfange. Ich habe mir heute Nachmittag habe ich mir noch ein Video reingezogen gehabt. Ich habe eben bei Brettspielen, ich sortiere ja gerne einfach nach Upload-Datum und gucke dann einfach, was wurden so neu an neuen Videos abgeloadet. Und habe ich halt gesehen,
auf xnxx.com oder wo?
Die Brettspielbox hat auf jeden Fall was hochgeladen gehabt.
Der gute Christoph Post oder was hat was hochgeladen?
Genau, der gute Christoph Post.
Qualitätscontent hat er gemacht.
Ja, der macht ja auf jeden Fall immer so seine Kolumnen und so weiter. Ich gucke mir jetzt nicht jede Kolumne an, aber ich habe halt gesehen, dass da eine Kolumne war über Kritiken, also Brettspielkritiken. Und ich fand das interessant. Ich habe mir gedacht, komm, hör ich mal rein. Und hatte dann halt so erzählt. Und da war natürlich auch Thema über Leute, ohne jetzt Namen zu nennen, weil er auch keine Namen genannt hat, aber wir wissen ganz genau, dass er wahrscheinlich dich oder uns gemeint hat, dass wir halt immer sehr extrem in die Bresche gehen und anfangen, die Spiele halt richtig runter zu ranten, ja, weil wir dann auch emotional extrem mit drin sind und dann halt voll drauf rotzen. Und hat dann halt gesagt, er findet es schade, weil man kann das auch auf einer normalen Art machen und man kann es auch ein bisschen, ja, schöner machen und schön erklären und was hat einem gefallen, was hat einem nicht gefallen und so weiter. Man muss ja nicht immer sagen, dass es die letzte Pisse ist. So. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, bevor ich jetzt hier über das Spiel rede, habe ich mir auch einen kurzen Aufschrieb gemacht, sodass ich das Spiel versuche, auf die Art und Weise zu rezensieren.
Was ist das?
Über einen Podcast, dass Garten. Auch alle danach zufrieden sind, die auch Brettspielkritiker sind.
Jemand hat das Tor aufgelassen. Senden.
Deswegen, also, schnallt euch an.
ganz kurz Unterbrechung, ey, vielen Dank, liebe Raider, Digga. Ich bin immer ein bisschen erschrocken über diesen asozialen Clip, der da abgespielt wird. Wir kriegen nicht so viele Raids. Ey, vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Wir sind hier und labern über Boardgames halt eben. Heilige Scheiße, die Würfelwächter, Digga. Das ist ja Terror hier. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen Dank fürs Rüberkommen. Vielen Dank fürs Einschalten.
So, auf jeden Fall, um was geht es jetzt? Es geht um ein Spiel, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe und auf das ich mich extrem gefreut habe, weil es einfach ein geiles Thema ist. Und zwar geht es um Dark Blood. Das ist das ist von dem Verlag Meeplepack. Meeplepack ist ein relativ neuer Verlag und die bringen jetzt nach und nach neue Spiele raus und die machen das alles über Gamefound. Und Dark Blood ist so ein Horror-Szenario oder Horror-thematisches Spiel, ist ein asymmetrisches Area-Control-Spiel mit Worker-Placement und mit Backbuilding-Aspekten, ein bisschen Auktion mit dabei und ganz viel Take-That. So, ihr hört sehr, sehr viele Mechaniken auf jeden Fall, die damit reinspielen, ist ja auch so ein bisschen die Art und Weise, wie heutzutage Spiele konzipiert werden. Sehr viel Mechanik-Mix, um alle irgendwie mitzunehmen. So, in dem Spiel geht es darum, dass wir so vier Kulte spielen. Jeder hat so seinen Kult, der ist komplett asymmetrisch. Wir haben so die Dämonologen, wir haben die Hexenmeister, wir haben die Nekromanten und wir haben die Untergangspropheten. Jeder von uns hat so ein Kultboard, das ist so eine Art Buch, was du so aufschlägst.
Sieht ein bisschen so aus wie bei Cthulhu Wars, das ne Zauberbuch.
Ja. Die Optik ist, wir kommen gleich dazu. Du hast so ein Kultboard, das schlägst du auf, also ist so wie so ein Buch, das schlägst du auf und dann hast du auf der linken Seite hast du deine Kultisten, die hast du aufgeteilt in aktive und inaktive Kultisten und dann hast du so in der Mitte hast du so eine fette Monstrosität, die du dann später auch beschwören kannst. So, und auf der rechten Seite hast du deine Rituale. Und diese Rituale sind auch wieder aufgeteilt in aktive und passive Rituale. Diese aktiven Rituale kannst du dann über Worker Placement Mechaniken kannst du die dann aktivieren und beschwören und kannst dann dementsprechend Aktionen damit machen. Das Game kommt rüber wie ein Area Control und wie ein eher konfrontatives, ja, Area Control Game, wie man es halt so kennt. Aber es ist eigentlich sehr, sehr viel Euro mit drin, weil in dem Spiel sammelst du viele Ressourcen und mit den Ressourcen fängst du an, Sachen freizuschalten. Das ist aufgeteilt so in so vier Phasen. Das heißt, du hast die Unterhaltsphase, du hast die Platzierungsphase, du hast die Aktionsphase und dann kommen wir noch in so eine Entweihungsphase. Kurz abgerattert, Unterhaltungsphase, du machst einfach was auf dem Board, um das Board zu preparen, dass alles soweit ist und dann können wir starten in das Spiel. Dann fängst du an, deine Kultisten dort zu verteilen und damit geht's schon los. Es hat so eine Art Platzierungsregel. Das heißt, entweder, also du hast so 5 Orte und entweder du platzierst einen Kultisten an einen Ort, wo der Ort leer ist, oder du platzierst 2 Kultisten, wenn da schon einer steht, oder du platzierst 3 Kultisten, wenn da schon 2 Leute vor dir platziert haben. Das heißt, du bist genau dazu gezwungen, diese Art von Platzierung immer so abzuspielen. 1, 2 oder 3. Und das läuft dann über alle Orte so ab.
Oder ist aber ein enges Korsett, in das da direkt vorgegeben wird.
Es ist ein Tunnel, den du gerade entlang läufst und deine Schultern streifen schon an der Wand entlang. Mhm. Du kannst dich nicht bewegen. So läuft dieses Spiel ab. Es ist eine Einbahnstraße. So, und in der Aktionsphase aktivierst du dann die Kultisten. Wie machst du das aber? Du gehst wieder die Orte Stück für Stück, eins nach dem anderen durch. Das heißt, wenn du an einem Ort gar nicht präsent bist du gar nicht dran. Das heißt, du wartest, bis derjenige, der an diesem Ort präsent ist, einfach seine Aktion durchführt und dann wird der nächste Ort abgehandelt und der nächste Ort abgehandelt und der nächste Ort abgehandelt. Was machst du mit den Kultisten? Du kannst Ressourcen sammeln. Mit den Ressourcen kannst du dann deine Rituale freischalten. Du kannst deine Rituale aufwerten. Du kannst deine Rituale irgendwie gegen Leute einsetzen. Und die Rituale machen Folgendes. Du kannst Ressourcen sammeln. Du kannst Leute vom Board fegen oder du kannst was auch immer deine Monstrosität zum Beispiel aufs Board bringen. Wenn deine Monstrosität dann aber auf dem Board ist und du denkst dir, jetzt geht's los, jetzt haust du mit dem Ding alle irgendwie weg. Nee, die Monstrosität macht nichts. Die steht dann auf dem Board und solange sie da steht, bringt sie dir an diesem Ort irgendeine Boni, die halt dann auf dem Plättchen steht und das war's. Also sie ist einfach starr, die steht einfach rum. Mhm. Und wenn das alle gemacht haben, alle Orte sozusagen abgewickelt sind, kommst du am Ende in so einer Entweihungsphase. Das heißt, du guckst dir an, das Spiel hat eine Regel, welcher Ort dann ersteigert wird oder entweiht wird. Und dann bieten alle Leute nochmal in der Faust so Blutmarker. Und der die meisten Blutmarker geboten hat, hat dann diesen Ort entweiht und bekommt dann Siegpunkte. So, in dieser ganzen Phase, die ich gerade abgerattert habe, hast du keine Siegpunkte gesammelt. Du hast nur Ressourcen gesammelt, du hast nur Leute vom Board gefegt und du hast Rituale freigeschaltet. Siegpunkte hast du aber erst am Ende von jeder Runde an dieser Entweihungsphase hast du gesammelt. So, was hat mir jetzt an diesem Spiel mega gut gefallen? Weil das war schon, das Spiel ist jetzt durch, wir haben das 5-mal gemacht und danach ist das Spiel durch. Das Spiel hat eine geile Optik, ist es klar. Also wenn man das Spiel anschaut, mega cooles Ding.
Man muss auch so Männlein mit so kleinen Fäden an so Bäumen aufhängen und so. Ja. Und eben so. Ist man ja. Da nicht, gefühlt man sich die ganze Zeit nicht wie so ein Schneider und dreht man da nicht durch und ist das nicht die meiste Downtime, dann so die kleinen Knoten zu machen und so?
Wir sind jetzt bei dem Teil, was mir alles gefälscht.
Okay.
Also, Miniaturen und so weiter, alles am Start, thematisch richtig geil. Okay?
Wash, du hast super beschissen, muss man dazu sagen.
Du hast diese Ritualbücher, die super nice aussehen, double layered sind, alles passt perfekt. Das Konzept von den Bauernopfern an diesem Baum, super geile Idee, sieht auch optisch geil aus, wenn die da hängen. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen von dem Spiel. Mhm. Also, du hast erstmal, haben sie den Wash verkackt, aber das ist jetzt eine Produktionssache, das ist eigentlich egal. Der Verlag war auch so cool, die haben gesagt, wir werden alles ersetzen, was irgendwie kacke aussieht. Meldet euch einfach bei uns. Alles ist easy.
Digga, das ist doch, wie viel haben die denn da verkauft? Das muss ja der finanzielle Untergang sein,
wenn die. Über 2000 Exemplare und ich weiß nicht, wie sie das wuppen wollen, aber scheinbar kriegen sie es irgendwie gebacken.
Krank.
Die Regeln sind absolute Katastrophe. Sie haben das Game in 5 Sprachen, glaube ich, rausgebracht. Und ich glaube, in keiner Sprache hat irgendeiner gesagt, die Regeln sind super. Die Regeln sind so geschrieben, dass du dir denkst, der Autor weiß ganz genau, wie das Spiel funktioniert. und jetzt sollst du es auch wissen mit seinem Hintergedanken und mit seinen Interpretationen, weil ist doch klar, was da gerade passiert auf dem Board. Das ist, also ich brauche es gar nicht zu erklären, das steht auch in dem Text drin. Aber in dem Text steht es so schwammig drin, dass du anfangen musst zu interpretieren und zu versuchen, die Regeln richtig rauszufinden. Oder du gehst auf BGG und fängst an, die ganzen FAQs zu lesen, die der Autor jetzt langsam anfängt, da reinzuposten. Mhm. Heißt, typisches Gamefound Kickstarter-Ding ist halt nicht komplett über einen Verlag gelaufen, der halt irgendwie Ahnung hat. Deine Monstrosität habe ich ja schon gesagt, super geile Aufmachung, aber es passiert halt nicht viel damit. Sie steht einfach da und landet am Ende von jeder Runde wieder auf deinem Board und du hast wieder die Möglichkeit, es wieder zu beschwören. Der Baum, jetzt kommen wir zu dem Baum. Oh Mann, ey, du hast diese Fäden, die du da erstmal auf dieses Ding drauf friemeln musst. Ich habe es nicht gemacht. Nee. Ich habe gar keinen Bock gehabt. Aber keine Scheiße. Ich habe die toten Bauern da einfach neben diesen Baum gestellt und habe einfach gesagt, die sind jetzt tot. Ich habe da keinen Bock drauf, jetzt anzufangen. Ich musste ja sogar kleine Henkersknoten an diesem Faden. Das musst du erstmal schaffen, Alter.
Ja, das könnte ich auch nicht.
Boah, super beschissen. Ich
bin schon beim Angeln immer versagen.
Aber da gibt's doch bestimmt noch andere Möglichkeiten. Es gibt doch quasi von so Weihnachtskugeln, die haben doch vorne so Metallaufhänger, Sergio. Vielleicht kannst du dir da einfach so ein Set holen und kannst dir dann.
Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Man sammelt in diesem Spiel fast keine Siegpunkte. Die einzigen Siegpunkte, die du sammelst, ist in dieser Entweihungsphase. Und wenn du dein Board, deine Rituale als allererstes aufgewertet hast, wenn das Aufwertungssystem fertig ist, du hast deine 3 Punkte für deine Aufwertung bekommen, dann wartest du bis zum Ende vom Spiel. Und dann ist die komplette Endabrechnung. Jetzt haltet euch fest, wir haben ein Spiel, was wirklich krass aufgemacht ist. Dann heißt es einfach nur noch, wer hat die meisten Kultisten? 3 Punkte, wer hat die zweitmeisten Kultisten? 2 Punkte, wer hat die wenigsten Kultisten, bekommt vielleicht noch 1 Punkt. Dann, wer hat das meiste Blut übrig? Wer hat das meiste hiervon? Wer hat das meiste davon? Wer hat das meiste davon? Und dementsprechend bekommst du einfach die ganze Zeit nur 3, 2, 1 Punkte. Und das ist die komplette Endabrechnung. Am Ende hat dann der Gewinner hat dann, keine Ahnung, 28 Punkte, der zweite hat dann 26 Punkte und der dritte hat 25 Punkte und dann ist das Spiel vorbei. So.
Uff.
Also das komplette Spielkonzept und jetzt das Schlusswort, dann bin ich fertig. Ich würde es mal sagen, so wie unser Chris es gesagt hat, mir sind echt die Eier eingeschlafen.
Das ist übel. Das klingt echt übel.
Es ist wirklich übel.
Auf dem Alpenzock wurde es auch gezockt. Ich glaube, die fanden es nicht ganz so wild, aber die sind natürlich auch nicht so Profis wie du, ne? Sondern.
Und ich kann nur so viel sagen, bei BGG hat das Ding eine 8-Komma-Bewertung. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da gezockt haben, aber das ist halt wirklich. Der Verlag hat's gut gemeint und ich will jetzt dem Verlag auch nicht blamen oder sowas, aber das Game ist auf jeden Fall, macht mehr optisch daher, was es am Ende bringt. Und das kann man halt von guten Miniaturenspielen nicht sagen. Die bringen halt wirklich auch ein Spielgefühl rein. Aber da läufst du einfach eine Autobahn entlang und machst nichts anderes, außer genau diese Phasen 1:1 die ganze Zeit nur abrattern. Und dann geht's wieder in eine neue Runde.
Sehr schade, du Marmelade. Du hättest es fast geschafft, ne? Also Christoph Post wäre stolz auf dich gewesen, wenn du am Ende nicht noch das Wort Eier mit reingebracht hättest. Tut mir hätten leid. Wir ihn vielleicht als regulären Meeple-Porn-Zuhörer quasi noch gewinnen können. Aber ich würde es auch gerne mal versuchen, für den Christoph Post hier mal ein kleines Spiel vorzustellen.
Ich bin gespannt.
Und wir haben Spartakus gespielt. Und jeder, der weiß, was Spartakus bedeutet, ich meine, das hat der Christoph Post wahrscheinlich ja nie gespielt und der wird das wahrscheinlich auch nicht verstehen dahinter und so fort. Aber jeder, der diese Trash-Serie irgendwie gesehen hat und dieses Game, es ist, ey, wie oft habe ich das schon gespielt, Selçuk? Von wann ist das, Digga, Alter? Ich habe das, die neue Version, Leute, kauft euch nicht
2017 habe ich das erste Mal bei dir gespielt.
Oh mein Gott, Alter. Es war wieder so eine fette Runde. Wir haben mit beiden Erweiterungen zu siebt gezockt und ich weiß, für Leute, die Eurogames können, Menschenhandel ist nicht jedermanns Ding. Ja, Leute in die Arena zu sticken halt eben ist nicht jedermanns Ding. Aufeinander zu hetzen, nackte Männer schwitzend im Sand mit Rüstungen und Blut spritzt und alle wetten und jubeln auf Verletzungen und Enthauptungen. Aber, Digga, es war so fett. Jeder hat wieder seinen Charakter, sein Haus gelebt. Jeder hat sich gefreut, wenn er dann wieder quasi die nächste Sklavin in seinen Sklavenstall ersteigert hat während der Auktionsphase, weil sie wieder irgendwie ein cooles Ding hatte. Und dann habe ich Theokules, Digga. Ich hatte nichts bekommen. Theokules. Jeder, der erinnern kann, Spartacus Erzmann. Dieses überkranke Tier, wo man gar nicht weiß, ist es ein Mensch oder ist es ein Untoter. Die besondere Fähigkeit von ihm ist halt eben, dass er im Primus, das heißt, wenn normalerweise 2 gegen 2 gekämpft wird, er kämpft alleine, Digga. Und er kann einmal,
weil er so stark
er kämpft,
ist.
Er ist einfach so krank, er kämpft alleine halt eben so, weißt du. Er ist super langsam, aber übertrieben heftig. Und seine Sonderfähigkeit ist halt eben, dass er einmal auf seinen Angriff verzichten kann und füllt seine kompletten Würfelpools wieder auf, Digga. Und dann bin ich da losgezogen mit dem Ding, Alter. Es wurde zelebriert, es wurde geschrien. Ich habe einen enthauptet, Alter, und den hab den anderen dann auch noch in die Knie gezwungen, nachdem es total schlecht für mich aussah. Am Anfang haben sie mich zack, 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 1000 kleine Wunden zugefügt und abgenagt und so. Dann habe ich übelst, übelst, übelst fett mit dem gewonnen. Richtig geiles Ding. Und dann habe ich Spartacus auch noch bekommen, Digga. Das war so ein Ding. Ich hatte ja schon das Ding aus der Grube, sag ich schon. Das war leider diesmal nicht dabei. Ich hatte ja schon Theokulus. Dann wurde einfach auf dem Karren, auf dem Marktplatz von Capua Spartacus abgeladen, Digga. Und alle nur, Spartacus. Den kleinen Bastard mache ich jetzt richtig teuer, weißt du? Ich hatte aber nicht vernünftig aufgepasst, dass die anderen schon richtig viel Kohle geboten hatten und rausgeschroten hat. Und krieg dann für ein überteuertes Gebot für meine ganze Kohle noch Spartacus, den ich ja gar keine Verwendung dafür im Endeffekt hatte. Digga, hab ihn dann nachher noch in den Endkampf geschickt. Und da wurde er einfach enthauptet, Alter, wie ein 12-Jähriger. Wurde der großartige Spartacus in der Arena quasi enthauptet. Es war richtig fett. Die Leute, die gewonnen haben, also ich glaube, wir hatten auch eine Dame mit am Tisch sitzen, die fand, das war eher so eine 6 von 10, aber die Männer, Digga, da sind wieder Urinstinkte geweckt worden, dass wir da nicht mit Sandalen und im Lendenschurz selber quasi am Tisch gesessen haben und das Endding draußen auf dem Berg dann selber ausgefochten haben, ist wieder alles gewesen. Gestört.
Sei ehrlich, ihr habt nur mit Grunzgeräuschen kommuniziert.
Ja, sowieso halt eben, ja. Und gerotzt haben wir und viel beleidigt und so halt eben so. Digga, ey. Also ich sag mal so, Christoph, wenn du bei uns dabei gewesen wärst auf der Hütte und hättest da mitgezockt, Digga, du bist quasi ins alte Rom, wärst du zurückkatapultiert worden mit allem Zip und Zap. Und ich glaube, das hätte dir dann auch wahrscheinlich nicht so gefallen. Das wäre für dich dann auch eher so eine 6 von 10 quasi gewesen. Heilige Scheiße, Alter. Ich kann immer das Blut auf meinen Lippen und den Schwanz und den kann ich alles selber noch halt eben. Und das Beste, Digga, es gibt die beste Karte in dem Game, muss ich auch noch sagen. Es gibt ja Machenschaften und Reaktionen, die du in den Trinken kannst, so gegeneinander zocken kannst und dich bedrohen kannst und erpressen kannst und so weiter und so fort. Und es gibt halt natürlich Wachen, die kannst du vor dein Tor stellen und wenn dann irgendwelche Leute was wollen, kannst du mit deinen Wachen versuchen, das abzuwehren. Es gibt auch Reaktionen. Gegen Reaktionen kannst du nichts machen, außer du hast die Karte. In diesem ganzen Karte gibt es eine Karte, der des Jupiters, Alter. Und der des Jupiters, wenn du den, also ich sag's noch, der des Jupiters, wenn du den zockst, Digga, damit kannst du auch Reaktionen canceln. Und dann gibt's noch eine einzige Karte, eine weitere Karte, die heißt nur der wütet weiter, Christoph. Der Schwanz wütet weiter. Und dann darfst du dir quasi den des Jupiters nochmal aus dem Ablagestapel holen, Christoph. Und dann kannst du den nochmal theoretisch zünden. Wir hatten leider den des Jupiters nicht gesehen, Christoph, weil der wurde vorher abgeworfen und verkauft, einfach von dem Trottel, der es zum ersten Mal gezockt hatte. Und dann kam nachher der wütet weiter, der wurde aber vorher schon verkauft. Das heißt, wir haben den des Jupiters kein Mal gesehen, Christoph, sorry. Jetzt bist du dran, Chris.
Chris, es tut mir leid.
Oh Mann. Ich glaube, ich habe das vor Jahren auch mal gespielt. Ich fand das immer kacke. Aber okay.
Digga, okay. Dann bin ich ja jetzt mal sehr gespannt auf deinen jetzigen Pick, Chris, auf deine Erzählung. Aber mach's bitte Christoph postkonform, ja?
Das krieg ich hin. Gut. Das krieg ich hin. Ich glaube, du findest wird dir nicht gefallen, glaube ich. Shinjuku habe ich gespielt.
Oh, habe ich
in Heidel- ja, bei den Heidelbeeren rausgekommen. Du findest es bestimmt noch nicht schön.
Ich hab's ich hab's von Heidelberg Games bekommen, um als Giveaway für die Leute und für mein Roast Your Shelf Format. Das liegt hier neben mir, das OVP. Ich hatte gar nicht vor, das quasi zu spielen. Das ist einfach nur als reine Verlosung ist das quasi vorgesehen. Ja.
Also bist du halt unterwegs so in diesen ganzen Tokioter Geschäftsbezirken. Steuerst das Ganze mit Karten, hast ein bisschen Brass-Gefühl dabei. Kannst nur da agieren, wo du auch Karten hast auf der Hand. Und kriegst aber regelmäßig neue und baust Linien auf. Also im Grunde ist es so, ja, genau das da. Pick up and deliver. Wobei du Buslinien oder ÖPNV-Linien baust.
Ja, hier, Digga, so sieht das aus hier, Digga.
Ja, so sieht das aus, so sieht das aus, ja.
Also in Anführungszeichen, so sieht das aus. Es sieht ja quasi nicht aus, Digga, da ist ja kein, da ist ja nichts passiert.
Alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, brauchst.
Schönste ist die Box an dem Game auf jeden Fall.
Auf jeden Fall baust du Linien da von Bezirk zu Bezirk, um Interessenten in Warenhäuser zu kriegen. Du baust Warenhäuser an anderen Stellen und diese Warenhäuser, die Interessenten, die kommen über verschiedene Mechanismen ins Spiel und die musst du halt transportieren dann. Und am Ende, das finde ich halt ein bisschen schade an dem Spiel, es ist eine Set-Collection, also verschiedene Interessenten-Sets, die du sammeln musst im Grunde. Was ich ganz cool finde, ist, es ist relativ schwer, diese ganze Kartenhand zu bändigen. Das finde ich fast schwerer als bei Brass. Und ja, also eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu sagen, aber es macht tatsächlich Spaß.
Es hat für mich gerade ein bisschen so arge Bus-Vibes, falls du das
hier. Nee, ich habe gerade andere. Nee,
Bus gar nicht mal so. Bus gar nicht mal so. Eher Brass, bisschen Edge of Steam und das alles so runtergedampft.
Mhm. Ich noch was, Chris ist mein Bus-Bruder, also Chris feiert Bus auch.
Bus, großartig.
Du hast auch die alte Version, ne?
Ja, ja, klar.
Ah, holt mich hier raus.
Korrekt. Das ist die einzig wahre Version. Ja, aber was ich gerade für Vibes hatte, als du gerade erzählt hast von diesen Interessenten und die irgendwie hinkarren, um in dein Läden da einzukaufen, ich musste die ganze Zeit an diese Tuk-Tuk-Fahrer denken. Was? Wo du sagst, ich muss diese Tuk-Tuk-Fahrer, wo du irgendwo in Asien, wenn du dich da reinsetzt, dann so, sagst du irgendwie,
ja,
fahr mal da und dahin. Ja. Und die fahren dich dann einfach in irgendeinen, keine Ahnung, Teppichladen, in irgendeine, weißt du, so diese Kaffeefahrten mäßig. Und du denkst dir, ich wollte eigentlich woanders hin. Ja, ich muss hier nur kurz was mit einem Freund abgeben. Und dann stehst du plötzlich in diesem Laden und bist Interessent. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, die hier sind relativ zielgerichtet, die du hier hast irgendwie. Die kriegst du auch nirgendwo anders los. Du baust Kaufhäuser. Kannst ja upgraden. So. Ich find's großartig. Also bis auf diese Wertung, die ich ein bisschen lahm finde, gefällt's mir echt gut.
Ja, jetzt habe ich irgendwie doch Bock, das mal auszutesten.
Nee, Stefan, das testest nicht aus.
Ich reiß das jetzt einfach aus der Verpackung einfach raus und verlost dann das angezockte Game.
Schauen wir mal. Nee, dein zweiter Pick, Stefan.
Ich bin beim Ausmisten. Halt. Der zweite Pick, oh mein Gott, Digga. Ich habe schon mal über ein Game geredet, das war wahrscheinlich das coolste, angemalte und gepimpte Game aller Zeiten. Und ich glaube, das Game ist auch, Chris, du wirst wahrscheinlich schon gezockt haben als altes Urgestein, damals Thunder Road.
Ja.
Ist ja auch von 1984, 86, Schlag mich tot oder wie auch immer. Mhm. Da habe ich am Digger-Wochenende mal vom Olli das gezockt. Der hatte so richtig geile, bemalte kleine LKW mit Rost und hat das alles replaced irgendwie. Und das war ulti gepimpt. War so ein richtig dann, beschissenes Spiel, weil du halt eben einfach W6 geworfen hast und die hast du dann so Dice-Placing-mäßig eingesetzt und konntest dann damit so ein bisschen was machen. So. Und da gibt's jetzt eine Neuauflage, die ja ultra viele Leute sich gezogen haben, Thunder Road Vendetta. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dieser pinke Karton und so und so fort. Im Endeffekt ist es so ein bisschen Crash Out, Mad Max-Style. Ich hatte zum Beispiel so einen ultra fetten Truck, ja, der hat hinten so Anhänger dran, mit dem ich heizen konnte. Der ist halt nicht besonders schnell, aber der ist halt ein großes Fahrzeug, kann dick geil rammen und so weiter und so fort. Dann einer spielt dann so kleine Motorräder. Dann gibt's zwei Leute, die spielen nichts Besonderes. Die haben einfach nur zwei verschiedene Autos, ein mittleres und ein kleines. Und
hat nicht jeder doch auch noch einen Helikopter oder sowas?
Und jeder hat noch einen Helikopter, genau. So, dann hast du da einfach nur dein Tableau, dann würfelst du deine W6 und die setzt du dann einfach irgendwo ein und dann macht das Fahrzeug was. Es fährt dann, was weiß ich, drei Felder nach vorne und vorher musste ich zum Beispiel mit einem Sonderregel bei mir, ich musste mit einem meiner Würfel festlegen, wie oft ich überhaupt mit meinem Sattelzug lenken kann, weil der nicht so flexibel natürlich ist sozusagen.
Okay.
Digga, dann platzierst du diese Würfel da rein, dann fährst du da rum. Alter, ich muss sagen, das ist in der Deluxe-Version oder wie auch immer, als das, was sie verkauft haben. Die Miniaturen da drin, Junge, die wirken wie aus dem Überraschungsei. Wisst ihr, diese Sachen, die ihr zusammenbasteln könnt und ihr wisst von der Qualität, die Überraschungsei-Autos und so, die sind ja so super beschissen einfach nur. Mhm. Und da muss man auch sagen, wirklich, das zieht sich durch die Bank, egal welche Miniatur, die du anguckst, Digga, die wirken alle wie aus einem Überraschungsei, aber nicht von Kindern Überraschungsei, sondern stellt euch vor, ihr habt bei Temu so eine Überraschungsei Version Nachbau irgendwie quasi bekommen. Und das war richtig, richtig bitter. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, finde, dafür, dass sie jetzt eine Neuauflage gemacht haben, haben sie viel zu wenig an den Regeln einfach irgendwie verändert. Du hast einen Spielplan, am Anfang fährst du quasi da rein Und wenn du auf der anderen Seite rausfährst, wird hinten der Spielplan weggenommen und alle, die dann nicht geschafft haben, auf den nächsten zu fahren, sind quasi weg. Und es geht dann, ne, so nach dem Motto.
Wie so ein Sidescroller.
Genau, es geht genau ein Sidescroller, genau. Und es geht dann eigentlich darum, bis der erste quasi irgendwie kaputt ist. So, die Hubschrauber kannst du hinter einem einsetzen, kann jeder machen über ein Aktionsfeld. Und dann kannst du versuchen, den halt eben rauszuschießen mit einem Würfelwurf halt eben, den irgendwie kaputt zu machen, einen Lebenspunkt abzugeben. Mein LKW konnte natürlich mehrere Schadenspunkte haben, die Motorräder sind halt eben sofort raus. Und wenn du die Leute rammst, gibt's nur so ein paar Spezialwürfel, dann bumpen die irgendwo nach rechts oder links, dann eventuell in irgendein Hindernis rein. Und da gibt's unter anderem, Alter, das ist so schlecht, Wracks. Und in dieser Deluxe-Version, ja, das sind, ich glaube, damals waren es Plättchen oder so, jetzt gibt's Wracks, das sind so kleine, also könnt ihr euch noch bei Hotel damals an die Autos erinnern?
Ja.
Die sind ja so auch so ausgehöhlt, haben nur so eine Autoform.
Ja, ja, untenrum sind sie leer.
Digga, und stell dir die jetzt mal, also untenrum sind die leer. Und das sind die Wracks, aber in 20 mal schlechterer Qualität als die Autos von Hotel. Vom Aussehen, vom Guss her. Ja, ja, genau. Es sieht nicht mal mehr aus, es ist wie ein kaputtes Auto oder so halt eben rum. Es ist da wirklich so geisteskrank reingespart worden bei den Komponenten und bei null mehr Spielspaß als diese alte Gurke von 1980
irgendwann. Du hast auch wirklich die alte auch schon gespielt gehabt.
Ich habe die alte auf dem Digger-Wochenende komplett gespielt und das hat dann nachher kein Ende genommen. Falls ihr erinnert, in irgendeiner Podcast-Folge, die Leute können sich erinnern, am Ende war es, wer als erstes eine 6 würfelt, der gewinnt. So war das dann am Ende nachher nur noch bei dem. Und jetzt ist durch diesen Worker-Placing ist es slightly ein Ticken besser geworden, aber viel zu wenig. Und ich checke auch nicht, Alter, die ganzen guten Reviews dafür. Es hat sowas von null Bock gemacht. Also es hat wirklich null Bock gemacht. Dann hast du dann, bumpt dich quasi irgendwas halt eben so und dann wird das Einfeld quasi zurückverschoben oder so nach dem Motto. Mhm. Du hast dann irgendwelche Gefahrenplättchen, da fährst du drauf, dann werden die umgedreht. Hä? Digga, ich sitz doch mit offenen Auto. Also ich bin noch nie einfach in meinem Auto durch die Gegend gefahren und hab nicht gesehen, was vor mir auf der Straße kommt. So, weißt du, was ich meine? Wenn da jetzt ein übelster Haufen Ding ist oder es ist ein Lavasee oder irgendwie was, das Ding ist an so vielen Ecken, ist es einfach nur beschissen. Und ich muss sagen, dass da war seit langer Zeit, Alter, war das mein absolutes Low-Score-Game, das ich gezockt habe. Also wirklich, das ist Thunder Road Vendetta. Also wer das gekauft hat für die Kohle, ich glaube, es hat 140 Euro gekostet, Digga, der ist von Kopf bis Fuß verarscht worden, finde ich.
Ja, aber gehört meiner Meinung nach in die Schiene, wie auch, keine Ahnung, wenn du jetzt so Fireball Island, was da auch irgendwie vor ein paar Jahren noch mal rausgekommen ist, neue Auflage. Aber
das war doch, glaube ich, auch wenigstens Klassiker. Gut produziert und sah alles
neu aus. Ja, aber ich meine damit, das sind halt Neuauflagen von wirklich alten Spielen, wo sie halt eben die komplette Nostalgiebrille noch mal aufsetzen und die Leute halt dementsprechend dann zur Kasse bitten. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass halt die Regeln da nicht groß angefasst wurden, weil das, ich weiß nicht, von welchem Verlag ist das?
Keine Ahnung. Ich sehe im Chat Thunder Road, absolutes Fun-Game, Digga. Also ich, keine Ahnung. Vielleicht macht das Spaß, wenn man noch nie in seinem Leben Geschlechtsverkehr hatte und dann gar keinen Vergleich hatte oder so, aber das ist wirklich
absolut. Ich habe gedacht, schwierig. Du hast wirklich eine gute Review gemacht, aber jetzt hast du am Ende nochmal die, du hast die Kurve auf jeden Fall nicht bekommen.
Okay, danke.
Okay. Chris, du darfst.
Ich darf, was habe ich zuletzt gespielt noch irgendwie? War gar nicht so viel jetzt im Sommer, weil ich ständig unterwegs war. Compile haben wir gespielt. Das ging ja auch hier und da durch die Decke nach der Berlin-Con.
Aber das ist doch dieses Zweier-Ding auch, ne? Das ist
Zweier-Ding,
genau. Oder was halt eben. Ist das so, dass du viel zu zweit auch spielst? Ist das wirklich so?
Zu zweit, das ist ein Zweier. Ja? Das ist ein Zweier, wo sich zwei KIs synchronisieren sollen. Ich habe das alles nicht geschnallt, worum es da geht, als ich es gelesen habe. Und dachte, musst du mal spielen. Ich habe das wirklich nicht verstanden, was das ist. Letzten Endes ist es ein Duellkartenspiel. Also du suchst dir zwei Kartensätze aus, also jeder sucht die zwei Kartensätze aus, werden gemischt, dann hast du da dein Deck und hast in der Mitte so verschiedene Programme, auf die du dich irgendwie einschießen musst und musst dann Karten spielen, die einmal bringen sie Punkte und auf der anderen Seite lösen sie Fähigkeiten aus. Manche Fähigkeiten sofort, manche Fähigkeiten, solange sie oben liegen. Und du kannst dir da wunderbar in die Suppe spucken bei dem Spiel. Ich hätte es nicht gedacht, das ist wirklich gut. Und du kannst die Reihenfolge ändern. Also du kannst, du musst eine bestimmte Punktzahl erreichen, damit du dich synchronisieren kannst. Dann kannst du deinen Stapel da rausnehmen. Der andere verliert seinen Stapel gleich mit. Und du hast deinen Punkt gemacht praktisch. Wenn du drei Punkte gemacht hast, also praktisch drei Punkte, drei Programme synchronisiert, hast du das Ganze gewonnen. Kannst aber wirklich Leute auflaufen lassen, die da wirklich mühsam ihre Punktkarten hinlegen. Und dann spielst du eine Aktion aus, die einfach diese Programmreihenfolge durcheinander bringt. Dann hat er das irgendwo liegen, seine Punkte, wo er die überhaupt nicht braucht. Und dann ist die Sache für ihn gegessen. Also die letzten 10 Züge wirklich völlig in Sand
gesetzt. Also richtig auf die Fresse.
Aber
richtig
auf die Fresse. Aber woher kommt die Faszination dafür, dass wir beim letzten Mal Better Board Game Spiel des Monats React, da wir uns von 4 verschiedenen Leuten da uns dieses Game als bestes Ding des Monats irgendwie geschreibt haben? Ja. Die Faszination checke ich nicht. Die habe ich jetzt auch gerade nicht gecheckt bei deiner Erklärung.
Ich finde diese Boshaftigkeit gut. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so daran so gut, also die Boshaftigkeit. Also du kannst wirklich super interaktiv spielen, den Leuten richtig einen reinwürgen. Ich mach ja gerne.
Also nicht den Leuten, also es ist ja ein
Zwei-Personen-Spiel, der anderen. Der Leute, ne? Der andere Person. So, der kann ich einen reinwürgen. Das macht Spaß. Man sollte irgendwie so ein bisschen was aushalten können, wenn man das spielt.
Kommst du aus der Trading Card Ecke auch? Hast du auch Trading Cards gezockt?
Nee, überhaupt nicht.
Also würdest du sagen, für Leute, die auch noch nie Trading Cards gezockt haben, für die ist es auch ein Titel?
Auch auf jeden Fall eine gute Sache. Hat bestimmt Parallelen da irgendwie, aber du brauchst kein Deck bauen und sowas, sowas hasse ich ja. Und das ist von daher alles gut.
Zwei Sachen auswählen, beide Decks zusammenmischen und dann gucken, wo das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, weil welchem Game war das noch, wo man einfach so zwei Decks nimmt, aussuchen kann und dann muss ich zusammenmischen. Das gab's doch. Nein.
Doch, Ringkrieg-Kartenspiel, war das so?
Das habe ich nie gespielt.
Ja, wenn man alles spielt, Selçuk, halt dein Maul, warte. Irgendwas mit Time oder so. Da gibt's auch so ganz viele kleine Packungen, ganz viele verschiedene von. Mit Zombies und mit Piraten.
Mashup.
Ja. Mashup, Digga, ja, Mann. Das
ja, Mashup war das. Das habe ich nie gespielt. Aber das, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Irgendwie dachte ich, okay, oft ist ja nicht immer was dran, so am Hype. Aber das hat mir gefallen. Ob ich jetzt zig Erweiterungen brauche, da wird bestimmt einiges kommen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich erstmal versorgt.
So. Ja, wir sind ja auf jeden Fall die letzten Jahre auf jeden Fall in diesem Duellspiel sind wir ja angekommen, dass die Leute so gern zu zweit spielen, dass da jetzt diese Duellspiele komplett durch Massen die Decke gehen.
Zu jedem Spiel. Egal, ob das große Spiel zu zweit funktioniert oder nicht. So,
ne? Es ist ein Ausschlusskriterium. Wenn ein großes Spiel rauskommt und das steht nicht ab 2 Spieler und da gibt es keine Zwei-Spieler-Variante, die gut funktioniert, dann ist das Spiel wirklich, dann verliert es bestimmt 50% der potenziellen Käuferschaft.
Das ist so. Steht auf vielen Spielen aber auch 2 drauf und es funktioniert trotzdem nicht.
Ja. Das wird dann auch draufgeschrieben. Wird dann gerne mal draufgeschrieben. Es funktioniert dann zwar, aber irgendwie es funktioniert zwar, aber es macht dann keinen Spaß oder irgendwie geht was essentielle Idee irgendwie quasi dahinter verloren. Gerade wenn es wirklich um Hacken, Stechen, Beißen und Morden irgendwie geht. So, ne?
Es gibt ja auch Duellspiele, wo das große Spiel funktioniert hat zu zweit und es kommt trotzdem eins raus. Also ich fand, gestern noch gesehen, das durchgeguckt, dieses japanische kam auch bei DLP. Wie heißt das denn? Ja.
Yokohama. Yokohama, das Duell. Ja, es gibt zu allem das Duell.
Ja, ich wollte sagen, weil Yokohama spiele ich super gerne zu zweit, das große. Also brauche ich kein Duell kaufen irgendwie.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe zwar noch nie zu zweit, also ich versuche immer zu vermeiden, zu zweit zu spielen, außer es sind wirklich reine Zwei-Personen-Spiele und da habe ich super wenig von, weil ich sage mal, wir sind ein Gesellschaftsspiel-Hobby und Gesellschaft fängt bei mir beim Spielen irgendwie erst ab 3 Spieler an, 4 Spieler, 5 Spieler.
Wenn du überlegst, was ja auch komplett gefloppt ist, es gab ja sogar ein Cthulhu Wars Duell.
Ja, das gab's auch, stimmt.
Und echt? Das ist ja komplett gefloppt. Also das finden ja alle richtig scheiße und weil halt einfach nur, um nochmal, meiner Meinung nach, um nochmal Cash zu machen, wurde dann einfach nochmal so eine Variante einfach rausgebracht. Dann bringt es halt als PDF, keine Ahnung was, als irgendwie Spielmodul dazu. Aber ja, aber das ist halt der Trend, den man gerade fährt.
Ja, das ist, glaube ich, gerade echt angesagt. Macht ihr noch Kickstarter eigentlich viel? Das würde mich mal interessieren.
Nee. Gar nicht mehr. Ich habe irgendwann, Digga, ich habe eine Reihe auf YouTube irgendwie gemacht, bin ich auch noch nicht mit fertig. Ich habe so viel Geld, Digga. Ich habe 5-stellig in Kickstarter und Gamefound reingebuttert. Wenn ich mir jetzt die ganze Reihe reinziehe, wo ich über jedes Spiel nochmal reflektiere, mit den Trailern nochmal reinziehe, mal versuche, die Gefühle von damals nochmal hochzuholen, die ich da gehabt habe und auch den Grund irgendwie mir rauszusuchen, warum ich damals überhaupt reingegangen bin und dann einfach feststellen muss, dass ich ganz oft nicht mal mehr weiß, wo die Spiele abgeblieben sind, ob ich die verlost habe, ob ich die verkauft habe, ob ich die verschenkt habe. Was würde? Es ist einfach, also Kickstartern ist, glaube ich, und Gamefound und so, ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, wenn man kaufsüchtig ist, weil du kriegst dann auch, ich sag mal, du kriegst nicht das unmittelbare Feedback. Die Kohle ist weg, du hast erstmal nichts. Am Anfang freut man sich noch irgendwie drauf. Und irgendwann kommen dann Sachen von Jahren und überrollen dich und überholen dich. Und derzeit hast du aber natürlich auf dem normalen Weg auch viele Sachen irgendwie gekauft. Und es ist wirklich, weil die Belohnung so spät kommt, verliert man ganz schnell, finde ich, auch den Überblick. Du musst das alles mit Kreditkarte bezahlen und mittlerweile geht's auch per PayPal bei Gamefound, glaube ich, oder so. Du musst per Kreditkarte, verlierst schnell einfach den Überblick. Und ich habe das dann die ersten Jahre so gehandelt. Ich habe immer von meiner Steuerrückzahlung habe ich meine Kreditkarte einfach gedeckt. Bin einfach dann rein, ach ja, Fuffi da, 40er da, 100er da, da mal was Dickeres, da hole ich nochmal KDM, 2000 Euro, dies, das, jenes, jo. Hab dann meine normale Tilgung im Monat, ich glaube, auf der Kreditkarte gehabt oder so, aber ich habe auch so viel, super viel Zinsen bezahlt und das ist halt eben auch eine richtig krasse Falle und ich habe dann irgendwann, habe ich meine Kreditkarte gekündigt und habe dann gesagt, okay, wenn ich was haben will so, dann nehme ich die Kreditkarte von Svenja und hole mir das damit, aber dann muss ich die immer nach den Zugangsdaten fragen und dies, das und so weiter und so fort, damit dieses automatische Backen wegging und das war das die beste Entscheidung aller Zeiten. Ich habe seit, in den letzten 3 Jahren, korrigiert mich, habe ich glaube ich ein Game nochmal gebackt und das war bei der Spieleschmiede und das auch noch nicht ausgeliefert, das neue Hegemony New World Order. Das habe ich mir vorbestellt, weil da fand ich das alte Teil so irgendwie schon so cool und die Spieleoffensive ist halt nun mal unser Partner und da will ich auch mal Ticken mal was zurückgeben und will da auch mal ein bisschen was supporten und so. Und aber ansonsten schwer, einfach schwer, weil guck mal, wie viele Sachen hast du, die Erweiterung nicht gespielt und das Zip und Zap. Und Erweiterungen, die immer ständig neues Zeug bringen, ist auch schwierig. Ich finde Erweiterungen mittlerweile fast nur noch gut, wenn es more of the same ist, so wie wir es bei Unfinished Business hatten, dass du einfach noch mehr Aktionskarten, noch Ereigniskarten hast, wobei die das Spiel nicht aufblähen, weil ja immer nur die gleiche Anzahl drin ist, aber du einfach die Variabilität der Ereignisse, die Überraschungen hochhältst, die verschiedenen Kombinationen, was kann irgendwie als nächstes passieren und dass du dann auch nach dem 10. Play noch mal irgendwas siehst, was du noch gar nicht gesehen hast und denkst, was, krass, das kann auch passieren und sowas. Da bin ich noch dran. Wie ist es bei dir?
Ich mache ganz wenig. Also ich habe noch so ein paar Sachen, die habe ich abgeschrieben inzwischen, das wird nicht mehr kommen, so Madeira und sowas, das ist, glaube ich, gegessen. Und letztes Jahr bin ich immer noch mal schwach geworden bei Horror im Orient Express, da dachte ich, okay, das brauchst du denn doch irgendwie, da hat das Thema gezogen, das ist dann Cthulhu, da kriegst du mich dann doch immer mal wieder in deinem Ofen mit vor, so. Weil ich finde einfach, die meisten Cthulhu-Spiele, die machen einfach auch da Grafik, ja, okay, da interessiert es mich tatsächlich mit der Grafik, aber die Dinger erzeugen halt eine geile Atmosphäre, deswegen mag ich auch Arkham Horror.
Die erzeugen aber nur durch die Grafik auch eine Atmosphäre eigentlich, oft, also ja, vornehmlich durch die Grafik.
Oft schon, das stimmt so. Ne? Momentan schleiche ich tatsächlich rum, also klar, ich mach für den Verlag was, aber ich kriege das auch nicht umsonst, weil ein viel zu dicker Brocken ist halt Europa Universalis. Das auf Deutsch ist, glaube ich, nochmal so ein...
Das wird die 200-Euro-Marke knacken.
Das wäre auch meine abschließende Frage so an dich gewesen, weil die gerade eben irgendwann auch im Chat kam, halt eben, als du gesagt hast, dass du da auch ein bisschen involviert bist in die Verlagsarbeit, ob du bei Europa Universalis auch tätig bist und was du da machst. Machst du da auch Übersetzungen oder
wie? Nee, da hab ich gar nichts mit zu tun gehabt mit dem. Also ich habe die ganze Zeit das Kein Gott, kein König gemacht bei Uwe und schon mal so die neuen angetestet, die neuen Sachen, die kommen. Und er macht ja auch Bücher, so finde ich halt total gute Sache eigentlich. So kleine, so 100 Seiten Bücher, die nochmal so einen Überblick geben, historisch, über das, was da eigentlich los ist in dem Spiel. Das ist halt eine Sache, die finde ich bei Wargames schon Sinn macht, irgendwie, dass man so ein bisschen weiß, was da passiert. Und da habe ich halt so ein bisschen, bin ich so ein bisschen aktiv irgendwie erstmal so mit übersetzen und mal gucken, was demnächst dann noch so kommt.
Was ich auf jeden Fall noch zu dieser Kickstarter-Geschichte sagen wollte, ist, ich finde, früher hat man sehr, sehr oft gesagt, wo die ganzen Verlage angefangen haben, Kickstarter zu machen, die können es auch direkt rausbringen. Warum fangen sie jetzt an, den kleinen Verlagen, den Newcomern oder irgendwelchen Indie-Verlagen jetzt die Plattform wegzunehmen und da jetzt ihre Spiele rauszubringen, die sie eigentlich theoretisch auch selber finanzieren können? Was ich aber jetzt über die Jahre festgestellt habe, ist halt, Kickstarters oder Gamefound generell, Crowdfunding, hat immer diesen Risikofaktor, nicht nur, dass man das Game vielleicht nicht bekommt, wenn es ein Indie-Verlag ist zum Beispiel. Mhm. Aber hat man ja auch gesehen mit Petersen Games, dass es auch mal so laufen kann, dass man ein paar Jahre drauf wartet. Dass aber bei diesen Indie-Verlagen halt immer dieses Risiko mitschwankt, dass die redaktionelle Arbeit an diesen Spielen komplett fehlt. Das heißt, genauso wie ich das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, das hört sich alles super an. Und wenn du das Spiel dann spielst, dann merkst du einfach, dass es so unrund und das ist so ungestreamlined und es hat einfach eine komplette Einbahnstraße, die da abgefahren wird. Und das ist halt mega schade. Aber man hat früher dieses Risiko mitgenommen, weil die Spiele noch irgendwo an einem Preissegment waren, der noch okay war. Inzwischen Spiele halt bei einem All-In, also unter dreistellig brauchst du da gar nicht mehr nachzuschauen. Und dann kommt noch halt hinzu, dass halt die Spiele ja eventuell 2 Jahre, 3 Jahre lang auf sich warten lassen, wenn du Pech hast. Und dann kommt es auf den Tisch und du denkst dir, scheiße, das Spiel ist kacke. Deswegen, zweischneidiges Schwert, wenn du einen Verlag unterstützt, der jetzt wieder ein Spiel, sowas wie jetzt Europa Universalis, über Kickstarter, Gamefound rausbringt, du kannst dir sicher sein, das Spiel ist auf jeden, das funktioniert. Ja, das läuft, ja, das Ding ist glatt gebügelt, gut. Mhm. Auf der anderen Seite, der Verlag, der könnte es auch anders machen, könnte es auch über P500 oder sowas machen. Und auf der anderen Seite hast du halt eben diese Indie-Verlage, die jetzt aber auch leider die Preise so hoch gesteckt haben, dass du halt jetzt Risiko für den Preis erstmal reingehst und gleichzeitig weißt nicht, ob das Spiel funktioniert. Mhm. Das ist halt.
Ja, bei Lokalisierung ist nicht immer so einfach zu sagen, irgendwie, der könnte das machen. Ja. Da musst du dich ja oft an die Amis halten, irgendwie, die geben das dann ja vor, wie soll es gemacht werden und so, die haben da so ihre Regeln. Aber stimmt schon. Also letzten Endes hat ja auch Queen total viel. Queen
Games. Korrekt, deswegen sage ich ja, Queen Games war so gleich der Vorreiter. Ja. Und das Ekelhafteste zum Abschluss, jeder bietet inzwischen halt Ratenzahlung an.
Ja.
Für die einen ist es ein Zugang. Für die anderen ist es die Hölle, weil sie damit komplett in die finanzielle Desaster stürzen.
Dann zahlst du deine Ratenzahlung mit der Kreditkarte und zahlst das weiter auf Raten ab irgendwie. Irre. Das ist so, ja, das ist ein ganz krasses System eigentlich, ja.
Okay, Leute, ich würde sagen, wir packen's, machen wir mal ein rundes Ding irgendwie raus. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig, so wenn man mal einen Gast hat, irgendwie da ein Ende mal irgendwie zu finden, gerade wenn es irgendwie so spannend ist. Wir wollen auch keine Überlänge machen irgendwie hier und ey, Digga, an der Stelle, ich möchte mich mega bedanken, dass du hier bei uns heute zu Gast gewesen bist, Leute.
Gerne.
Ich würde mich super gerne über Kommentare freuen, Feedback auf die Folge, ob ihr Bock habt, Chris nochmal häufiger zu hören. Jetzt ist es natürlich verhältnismäßig spontan gewesen. Ich hatte zwar eine Ankündigung auf Facebook und so gemacht, aber weil Chris ja eigentlich spielerisch aus einem ganz anderen Bereich kommt und auch andere Sachen macht, halt eben als wir machen, habt ihr natürlich wenig Vorlaufzeit jetzt irgendwie gehabt, euch mal zu überlegen, was ihr vielleicht noch irgendwie wissen wolltet. Wir haben jetzt versucht, einige Fragen aus dem Twitch-Chat hier so slightly mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Erstmal tut mir leid an die Leute, was ich jetzt nicht hier mit reingeholt habe, irgendwie was nicht gepasst hat oder so, um das irgendwie nochmal quasi auf die Beine zu stellen. Und dann würde ich das von unserer Seite auf jeden Fall nicht ausschließen, dass du halt gerne nochmal vorbei jumps hier und mit uns zusammen hier einmal. Chris, ich wollte ja eigentlich super gerne dabei sein, dass wir es heute zu viert machen. Chris, Selçuk und Digger halt Kombi. Aber erstmal Chris Notdienst und dann ist er auch noch krank geworden und ruht sich jetzt nochmal aus. Und damit, ich glaube, morgen geht's für ihn nach Sri Lanka, oder? Oder Montag geht's für ihn nach Sri Lanka? Ich weiß es nicht ganz
genau. Keiner, am Montag, glaube ich. Aber Chris, ich würde dir auf jeden Fall noch die letzten Worte geben.
Ja, also war schön, hat Spaß gemacht. Mal was anderes so. Habe ja echt ewig lange sowas nicht mehr gemacht. Irgendwie, ne? Und ich bin gespannt, was jetzt so passiert.
Und falls du diese Folge bei dir auf dem Kanal hochladen solltest, du kannst ganz viel Piepton einbauen. Wir haben da gar kein Problem damit. Alles
klar. In dem Sinne, Leute, das waren Chris, Selçuk und meine Wenigkeit. Und damit sind wir raus. Das war Meeple-Porn Folge 257. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
Und tschüss. Tschüss,
Leute. Aloha, Leute. Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.